Er ist wieder da.
Ja, und er muss gleich wieder mit all den Irrungen und Wirrungen klarkommen, die sich ja, mit Popularität verbinden in Deutschland. Fährst du durch Schwabing, wirst gestalkt von einem Typen, der dir da am Gehweg mit dem Handy entgegenkommt und erstmal dein Auto abfilmt.
Naja, ich wurde angerufen von den Nachbarn, Unruhe auf der Straße, ein Falschparker in einem Porsche. Da dachte ich mir, das kann nur einer sein. Andererseits hat mir jemand auf Instagram völlig zurecht geschrieben, Falschparker und Porsche, das schließt sich ja eigentlich aus. Ne? Mit dem Auto darfst du überall parken, wo du möchtest.
Es war übrigens, um das mal ganz kurz hier, bevor dieser verdammte Neid, den du immer schürst, bevor der wieder um sich greift, ich habe nur gehalten, ich habe nicht geparkt, das ist Punkt 1. Dann, direkt nachdem ich stand neben mir ein Polizeiwagen, die Scheibe ging runter, ich habe gesagt, ich warte nur ganz kurz auf jemanden, der mir etwas bringt, einen schönen guten Morgen, haben Sie noch einen schönen Tag, haben mich beide angelächelt und haben gesagt,
hab ich
überhaupt kein Problem.
Habe ich mitbekommen.
So, und sind weitergefahren. So, das zum Thema, wo du ja hin möchtest, wo du mich ja immer gerne hinbringen möchtest.
Aber das
ist
doch jetzt auch völlig egal. Viel
Nein, das ist nicht egal,
ist
weil ich hier aufräumen
dein
möchte.
Urlaub in Griechenland.
Mein Urlaub war super gut, wurde nur unterbrochen von einem extrem fehlerbehafteten Lauschangriff Nummer 84 und von einem Lauschangriff 85, der zwar künstlerisch wertvoll war, aber mich tatsächlich mit offenem Mund zurückgelassen hat.
Warum?
Da wir aber hier, ja, weil der Köppen, was der da sich mit einigen Fangruppierungen und Vereinsgruppierungen sich in Schutt und Asche geredet hat, das war ja Wahnsinn.
Ah, das war schön, ne?
Ja, ich möchte hier keine Rezension des Podcasts, der ja wohl sehr erfolgreich.
Rezension ist übrigens.
Rezension?
Ja, das ist richtig.
Rezension. Habe ich Rezession gesagt?
Ich glaube, Rezension.
Rezession ist, wenn es bergab geht mit
richtig.
Entschuldige, tut mir sehr leid. Aber weißt du, wenn du bei solchen Dingen aufpasst, warum machst du es denn nicht bei den Kerninhalten eines Sportpodcasts?
Ja, da bin ich halt nicht so, da gehe ich mir nicht so aus. Aber weißt du, was mir in den zwei Wochen, wo du nicht da warst, wirklich aufgefallen ist?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber im Endeffekt ist das hier ja der Podcast des besten deutschen Sportkommentators und deiner. Ja. Ist dir das eigentlich schon aufgefallen?
Ja, ich habe diese Ehrung, ich habe es jetzt wirklich nochmal geguckt, insgesamt 7 Mal bekommen.
Wie es an ihm nagt?
Aber ich sage dir was, ich habe auch von vielen Älteren, also von sieben älteren Hörern des Lauschangriffs, habe ich nochmal die Bestätigung bekommen. Und das jetzt ganz ehrlich, das waren nur 7. Aber die machen sich Sorgen um deine Bodenhaftung.
Was heißt denn Ältere? Wann zählt man zu den
über
Älteren
40.
Hier? Über 40. Das ist ja noch blutjung.
Über 40. Und die schreiben alle, dass sie sich ein bisschen Sorgen machen, dass du die Bodenhaftung verlieren
könntest.
Dann
schickst du mir mal die Nachrichten und dann antworte ich denen mal.
Ja. Unter anderem mein Jürgen, ja, also einer der treuesten.
Der alter grauer
Follower.
Mann.
Genau. Der ist allerdings etwas über 40. Und dann gehe ich immer so weit, dass noch tue ich das. Ich sage es an dieser Stelle ganz bewusst, die Betonung liegt auf noch. Ich nehme dich noch in Schutz. Ich registriere allerdings auch im Umfeld solcher Sky-Konferenzen mittlerweile Strömungen deinerseits, die mir jetzt gar nichts mehr anhaben können. Weil wenn ich morgen aufhören will, höre ich morgen auf. So.
Es ist ein dermaßener Schwachsinn, den du hier
Aber pass auf. Aber das, was natürlich mittlerweile sich so reinfrisst in so eine Atmosphäre im Sportjournalismus, das ist diese leichte Abgehobenheit, wenn man mal einmal, nachdem man mehrere Handball-Bundesligisten bestochen hat, ja, wenn man dann einmal, man nennt das ja Mobilisierung, das wird ja auch im Bundestagswahlkampf
Retsche,
jetzt wahrscheinlich
hörst du relativ das? Retsche, hörst du das, wie es an ihm nagt?
Der hat doch wahrscheinlich noch geholfen. Das ist doch mittlerweile, ist das doch so eine Connection, da wird doch zusammengearbeitet. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor wieder irgendjemand meint, wir hätten wirklich ein Problem miteinander. Es ist alles gut. Ich habe mir beide Podcasts im Urlaub in aller Ruhe in der Sonne liegend angehört und habe wirklich viel geschmunzelt dabei und hatte Freude. Und darum geht es ja beim Podcast. Auf die schweren inhaltlichen Fehler,
ja, eins
vor allem
ich
in
noch,
dem mit Icke, möchte ich nicht großartig eingehen.
Carlo
das hat mich
Ancelotti.
Tatsächlich ein bisschen erschüttert.
Carlo Ancelotti ist natürlich der Trainer von Real Madrid inzwischen. Wieder der Jan Köppen, oder vielleicht war es auch ich, hat da was anderes behauptet. Das sei noch mal klargestellt. Wir brauchen
ja,
also
ihr
langsam
macht auch,
so einen
ihr macht auch Diskuswerferinnen zu Speerwerferinnen.
Ihr erkennt, das war Icke.
Ihr erkennt wirklich die Problematik im Reitsport.
Ja, ja.
Speziell im
Bindung,
Reitsport, im modernen
Pferd,
Fünfkampf.
Reiter, bla, bla, genau. Bla, komm.
Und was natürlich, um das noch ganz kurz, bevor wir hier für heute loslegen, ansprechen. Also diese Scheiße da mit, also dass ihr da auch wieder, Icke, habt ihr euch wieder schön einen geklopft wahrscheinlich. Also der, the greatest of all time im Basketball, dazu möchte ich wirklich in diesem,
ja,
möchte ich wirklich in diesem Podcast
hat Icke wunderbar abgekürzt
hören.
Mit einem, herrlich, ja. Herrlich. Das werden wir nochmal an anderer Stelle.
Das hat dann jemand gemacht, der natürlich sein Leben lang sich mit Basketball beschäftigt hat, der in und mit dieser Sportart groß geworden ist. Leck mich am Arsch.
Komm, da werden wir uns nicht einig, aber jetzt machen wir eine Sache, die wir beide gut finden. Wir hören uns das Intro an.
Ach, herrlich. Da ist er wieder. Ja, ich wollte mich auch heute eigentlich kurz fassen. Ach so, du hattest gefragt, wie der Urlaub war. War wirklich schön. Bisschen Kontrastprogramm zu dem, was ich gerade hier in meinem Hotelzimmer in Köln wieder erlebe. Ich gucke auf den Rhein, ich gucke auf grauen Himmel, ich gucke auf den Dom. Wenn ich nach rechts gucke, gucke ich auf mein Handy und sehe dein Kartoffelgesicht. Also das ist ein bisschen was anderes als das, was ich in den letzten 14 Tagen gesehen habe. Es war super entspannt, entspannend. Es war echt schön, absolut traumhaft, aber Schmizo, ich sag's dir, wie es ist, es war zu kurz. Ich muss demnächst nochmal wieder weg.
Ja, ja, du bist ein Lurch, ey. Nach Mallorca möchte er schon wieder. Aber das an anderer Stelle. Aber es scheint ja so entspannend gewesen zu sein, dass du gesagt hast, ich brauche wieder etwas Krawall in meinem Leben. Ich melde mich wieder bei Twitter an.
Ja, habe ich tatsächlich gemacht, weil auch das ist eine, ich habe dir ja gesagt und auch unserem Agenten, der hier namentlich nicht genannt werden möchte, dem Herrchen von Barnabas, dass ich die Zeit in Griechenland nutzen werde, da ist ja wirklich immer extrem ruhig und mir über viele Dinge Gedanken machen möchte und irgendwie muss ich doch in der Lage sein, mit meinen Mitte 50 mich von solchen Dingen nicht mehr aus der Bahn werfen zu lassen.
Nein, wirst du nicht schaffen.
Ich werde es jedenfalls versuchen. Ich habe ja auch ein Foto von Theo und mir bei Twitter gepostet.
Scheiße, du darfst gleich weiter ausführen. Wunder dich nicht. Ich muss einmal kurz weg vom Mikro, liebe Lausche. Ich habe was auf der Kontaktlinse. Ich nehme dich jetzt mit, um dir weiter zuhören zu können. Ins Badezimmer, tu mir eine neue Linse rein. Ich kann nur gerade nicht antworten.
Das gibt's,
erzähl mal weiter.
Nicht. Wahnsinn. Ja, also dann erzähle ich euch das da draußen noch. Dann habe ich gesagt, okay, komm, scheiße, reaktivier's mal den Account und versuch's dich mal von dem ganzen was da so an Belehrungen und Klugscheißerei passiert, nicht so fangen zu lassen und vor allem nicht von Reaktionen auf Tweets. Und jetzt probiere ich das mal aus, weil ich möchte übrigens auch Werbung machen. Zum einen für unseren Podcast, zum anderen für meine Unterhaltungsformate vor allem. Darüber wird ja auf Twitter viel diskutiert. Im Sport werde ich mich bis auf die Diskussion um die Fußball-Weltmeisterschaft 22 zurückhalten. Da habe ich ja heute geschrieben, was mir wirklich so spätestens jetzt nach dem, was rund um Afghanistan, nicht, dass wir das nicht schon gewusst hätten, aber wo es nochmal so deutlich wird, was da so passiert, da habe ich mir dann gedacht, es wäre so geil, wenn wirklich alle großen Nationen mal sagen würden, wisst ihr was, da in Katar, wir lassen das. Also es gibt ja übrigens
kennst
so viele
Dream
Gründe.
On von Aerosmith?
Ja, ja, ich weiß, das ist natürlich totaler Quatsch, das weiß ich auch. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, damit wird man gar nichts erreichen und ob ich aus dem Lummerland komme. Aber da sind wir wieder beim Punkt. Das bekümmert mich jetzt gar nicht mehr, habe ich mir zumindest vorgenommen. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann lassen wir es wieder. Das ist ja ganz einfach. Es hat ja ein halbes Jahr knapp, ging das ja auch ohne und dann gucken wir mal. Aber du hast mir ja gnadenlose Inkonsequenz vorgeworfen, das stimmt ja gar nicht. Ich bin ja sogar extrem konsequent in der Inkonsequenz. Das zeichnet mich ja aus in den sozialen Netzwerken. Aber ich glaube, wenn man das alles nicht ganz so ernst nimmt. Ich habe da auch ein paar gute Aussagen von Toni Kroos drüber gelesen, wie er so umgeht mit Social Media. Und solche Leute kriegen ja in Masse noch viel mehr Hass ab. Das einfach so ein bisschen beiseite schieben. So, weißt du, so wie du dein ganzes Leben in einer ganz kleinen eigenen Blase sich bewegen, dann funktioniert das. Dann ist man plötzlich Deutschlands bester Sportkommentator.
Wird man genau das nicht, wenn man nur in einer kleinen Blase? Aber
doch, in dem Fall schon.
er kommt einfach nicht damit. Hätte ich nicht gedacht.
Nee, weil dass du das darauf so rumreitest, das hat mich so das hat mich so gekränkt und das ist ja mittlerweile auch in den Vertragsverhandlungen, die Leute mir sagen, ja, warum ich denn glauben würde, ich müsste gehaltstechnisch auf deinem Level spielen. Schließlich wärst du der beste Kommentator Deutschlands. Das schadet mir ja mittlerweile auch, weißt du. Und das ist natürlich schon dann nicht mehr so gut. Ne?
Also wenn wir über inhaltliche Fehler reden, dann bist du aber gerade auf sehr dünnem Eis, was du hier an Lügenmärchen erzählst, du Baron von Münchhausen.
Oh Gott, wir schweifen ab. Ich wollte so ein bisschen diesen Podcast in eine stringentere, kürzere, knappere Richtung lenken.
Ja, komm, dann mach mal. Ich folge. Buschi, ich hab's ja jetzt auch endlich bekommen.
Ja, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen. Holy moly. Ja, also holy, das ist Energy.
Ja, nicht nur. Das ist aber ja auch, also was ich zum Beispiel gestern
Holy
noch mal
Drinks,
getrunken habe.
Das sind, ja. Also das ist schon, das unterstütze ich schon bei Chaka Chaka, dass dir gut geht. Meine ich. Nein, nee, Chaka Chaka, nein, guck mich nicht so an. Das gibt ordentlich Energie.
Okay, also ich benutze das, wenn ich arbeiten muss und wach bleiben will, dann nehme ich die Energy Drinks. Aber es gibt ja auch welche, die Holy Iced Tea. Ich habe gestern den Blackberry Black Tea getrunken. Der war extrem geil. Und das Witzigste war, meine Eltern beäugen das ja immer sehr kritisch, wenn ich sowas trinke.
Ja.
Dann meinte ich zu meiner Mutter, willst du probieren? Also, ja. Ach, das schmeckt ja wirklich ganz gut.
Ja, und das ist es ja auch, was so der Claim ist, ne? Also wirklich eine Alternative zu ungesunden Softdrinks. Deshalb guckt deine Mutter bei dir so da so besonders drauf. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Ja. Ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Kein Taurin. Das ist der Punkt, genau.
Und übrigens, das hat mich echt geflasht, weil es schmeckt so, es ist sehr easy. Packst ja einfach da dein Pulver, Granulat oder wie man das nennt, in diesen Holy Shaker. Und das Krasse ist, es schmeckt so intensiv. Also ich dachte mir fast, boah, ich muss noch mehr Eiswürfel reinpacken, weil das echt krass war. Also dass das ohne irgendwas zugesetzt ist, mir hat es echt geil geschmeckt. Blackberry Black Tea, den kann ich euch schon mal empfehlen.
Wenn ihr Holy Drinks selbst ausprobieren wollt, empfehlen wir euch dafür das Starter Set Deluxe. Ideal, um sich durch das ganze Sortiment zu testen,
ohne schlechtes Gewissen. Das werde ich in den nächsten Wochen für euch machen. Und zwar genauso, durchs ganze Sortiment testen. Da kriegt ihr Energy eine 14er-Box, Iced Tea die 14er-Box und die Hydration, das war die letzte, die mir nicht eingefallen ist, die nimmt man vor allem nach dem Sport. Da ist dann viel Elektrolyte und Mineralien und so ein Zeug ist da, glaube ich, drin, ne?
Aktuell gibt es das Set für 49,99 Euro. Dabei spart ihr satte 30 Euro zum regulären Angebotspreis. Neukunden erhalten mit dem Code Lauschangriff5. Alles zusammen. Lauschangriff5.
Weitere 5 Euro Rabatt. Das steht natürlich alles auch in den Shownotes.
Ich würde gerne mit einer Geschichte vom Wochenende anfangen, die mich extrem gefreut hat und die so ein bisschen Hoffnung macht. Die U19 des Deutschen Handballbundes ist aber mit einem richtigen Knallererfolg im Finale 34-20 gegen Kroatien Europameister geworden.
Nochmal,
herzlichen Glückwunsch, großer Erfolg.
34-20.
Ja.
Das ist in Fußballsprache so ein 6-1.
5-0. 5-0, ja, genau. Oh, da waren wir uns mal einig. Ja, 5-0, gut. 6-1, ne? Gleiche Differenz. Also das, großer Erfolg. Und wie gesagt, genau das, was du sagst, ist mir auch direkt aufgefallen mit einem 14-Tore-Finalsieg. Das ist schon ein Hammer. Und jetzt du als jemand, der ja einen relativ erfolgreichen Handball-Podcast betreibt, hat das in irgendeiner Form eine Auswirkung perspektivisch in 3, 4, 5 Jahren für die A-Nationalmannschaft? Oder ist es so, wir kennen das aus dem Fußball, dass ganz oft dann gar nicht so viel übrig bleibt von diesen Jahrhunderttalenten, wenn es dann in den Erwachsenenbereich geht?
Ja, es ist in der Tat, also so leicht zu übertragen ist es nicht. Ich würde sagen, es ist leichter als im Fußball. Na, weil im Fußball hat man ja noch öfter die Konstellation, dass die richtig guten 18-Jährigen, ich meine, ein Kylian Mbappé, der hat solche Turniere nie gespielt. Der war direkt mit der A-Nationalmannschaft unterwegs, obwohl er noch bei den Jungen hätte spielen können. Und ein Handballer, Denken wir an Nikola Karabatic, den überragenden Handballer der letzten 20 Jahre. Hat halt einfach mehr Einfluss auf ein Spiel, als es ein Fußballer haben kann. Einer von 11 und einer von 7, allein schon mal so zahlenmäßig ein Unterschied. Du kannst halt im Handball, vor allem im Angriff, schon sehr viel alleine regeln. Was mir Hoffnung macht, und den Kerl habe ich in der Bundesliga auch schon ein, zwei Mal komplett eskalieren sehen, David Späth. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er, ich habe mal den Pressesprecher von den Rhein-Neckar-Löwen, da spielt er, gefragt, warum er denn eigentlich David und nicht David? Und dann meint er dann wohl, ja, er muss seine Eltern fragen. Das ist noch eine Sache, die ich klären muss. Das ist der Torwart, der zum Beispiel, ich meine, ich glaube, sowas lässt sich schon, wenn du in jungen Jahren schon so gut bist, das lässt sich schon gut auf den Erwachsenenbereich übertragen. Die Frage ist halt, und da klammern sich ja jetzt alle, wie ich finde, irgendwie auch zu Recht an Juri Knorr fest. Die Frage ist ja in Handball-Deutschland, kriegen wir mal wieder so einen hin, dem wir das Spielgerät in den entscheidenden Momenten in die Hand drücken können, der zu 90% die richtige Entscheidung trifft. Das haben die Norweger in Sargosen, das haben die Dänen in Mikkel Hansen, das haben die Franzosen in Karabatic über 20 Jahre gehabt. Das ist ja so ein bisschen das, wo es in Deutschland dran krankt, dass wir viele Gute auf einem richtig guten Level haben, aber keinen auf einem Top-Niveau. Und das ist halt dann schon die Frage, Männerhandball und Juniorenhandball, es ist schon ein brutaler Sprung, und oft ist es dann schon so, dass man viele gute Ansätze in der Jugend sieht, aber ich finde es echt schwer vorherzusagen, wer das komplett auf den Männerbereich übertragen kann und wer es eher nicht kann, aber ich bin schon guter Hoffnung, dass wir das über die Jahre hinweg sehen werden, dass wir dann auf jeden Fall wieder ein Top-Gerüst, da bin ich mir sicher. Deutschland wird jetzt über Jahre, sowas wie Mitte der 2010er Jahre, diese absoluten Katastrophenjahre, das halte ich für ausgeschlossen, dass wir die nochmal erleben. Und das war eher Anfang der 2010er Jahre. Wir werden immer ein Top-Gerüst haben. Schwer zu prophezeien, finde ich wirklich. Schaffen wir es, den einen Top-Mann, vielleicht zwei Top-Leute zu entwickeln. Unsere Abwehr steht immer Bombe, aber schaffen wir es, vorne mal den einen zu haben, der uns die Spiele im Zweifel einfach zur Not auch alleine in Anführungszeichen rumreißt. Da bin ich echt noch ein bisschen überfragt.
Ja, ich finde ja, dass wir gerade im Rückraum, da bin ich nicht so optimistisch wie du, dass wir da immer ein sehr gutes Gerüst haben werden. Das ist ja wahrscheinlich das, was du auch meinst, weil über Außenposition oder über einen Kreis ein Spiel zu bestimmen und zu entscheiden, ist ja nicht ganz so einfach. Du hast ja auch nach dem Rücktritt von Uwe Gensheimer dich dazu geäußert und gesagt, dass dir das schwerfällt, dir das vorzustellen in Zukunft ohne ihn. Und da hast du ihn ja auch gelobt, dass er eben jemand war, der als Außenspieler extrem viel Einfluss auf sein Handballspiel nehmen konnte. Das hast du wahrscheinlich mit deinem besten Kumpel Stefan Kretschmer vorher abgesprochen. Und an dieser Stelle sei er auch nochmal erwähnt. Der konnte ja auch ein Spiel beeinflussen. Kretsche, ne?
Nein, ich spreche meine Postings auf Social Media vorher nicht mit Kretsche ab.
Okay, ja, ich dachte mittlerweile, weil ihr sollt ja ganz dicke miteinander sein. Vor allem, wenn es um Zuschuss dann von Jobs geht, habe ich gehört. Aber ist eine andere Geschichte. Gut. Also pass auf, ich glaube eben, dass wir im Rückraum haben wir irgendwie nicht diese Typen wie früher, weißt du noch, wenn der Zeitz mal so einen wilden Tag hatte, wenn der die Dinger eingeschweißt hat, oder ein Holger Glandorf, wenn der gut drauf war.
Ich würde Pommes eher, Hens. Der hat natürlich leider, ja, Pommes war noch so ein richtiger Elite-Shooter.
Ja, Zeitz war natürlich auch keiner, wo du sagen konntest, jedes Spiel liefert der ab. Ja, der hat einmal hat er die Halle kaputt geschossen und einmal das Tornetz. Das
richtig. Das war immer sehr unterschiedlich. So, ne? Daniel Stephan, leider durch Verletzungen kaum mal einen Einfluss nehmen können aufs deutsche Spiel, weil der alle großen Turniere verletzt verpasst hat, aber das war so einer, ist ja auch ein paar Jährchen her, aber Welthandballer.
War ja auch mal Welthandballer, so, ne?
Dem konntest du, ich weiß noch, Mimi Kraus hat mir das mal erzählt, der hat gesagt, ey, wir haben ja in Lemgo zusammen trainiert, und der Daniel Stephan, ey, wir haben da 2 Stunden trainiert, da hat der vielleicht eine schlechte Entscheidung getroffen und der Rest war top. Und das ist, ja, wie gesagt, ich bin schon saugespannt. Also bei Juri Knorr sehe ich alles, um so einen Weg zu gehen. Aber das kann ja keiner fix versprechen. Aber der ist der, in dem Alter jetzt schon die Anlagen, die Reife, einen Bundesligisten mit Minden schon mal echt angeführt. Da bin ich schon guter Dinge. Und,
am Ende kommt es darauf an, Schmiso, das ist wie in allen Sportarten, bekommen Sie relativ früh relativ viel Spielzeit, auch in schwierigen Situationen, will heißen, müssen Sie im Männerbereich Verantwortung übernehmen. So, nur dann kannst du Sie an dieses Spiel heranführen.
Und das ist übrigens wirklich auch ein Problem. Da gibt es außer Juri Knorr, der ja einen sehr außergewöhnlichen Weg gegangen ist, der hat früh mit Männerhandball in unteren Ligen angefangen, trainiert von seinem Vater, ist dann ein Jahr in die Barcelona Nachwuchsakademie gegangen, das ist sicher auch persönlich ein Riesenschritt. Und dann hat er mit Minden wirklich direkt, war er der zentrale Mann mit Anfang 20 bei einem traditionsreichen Bundesligisten. Und jetzt, der Karriereweg ist schon sehr, sehr geil vorgeplant. Ne? Jetzt kann er noch mal ein Jahr von Andi Schmid lernen, der übrigens auch schon gesagt hat, dass das letzte Jahr ist. Da möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken. Schon wieder so eine Ikone, die dann geht. Und dann schauen wir mal. Also da kann er zumindest alles an Genialität noch mal sich abgucken und den Körper und den Wurf und das alles hat er eh schon. Ich bin da echt, ich bin guter Dinge, sage ich dir.
Wir werden das weiter verfolgen. Ich wollte nur damit heute mal einsteigen. Tatsächlich was ganz anderes als Fußball. Nachdem du hier erst wieder eine Schimpfkanonade über die vergangenen Lauschangriffe abladen musstest, wollte ich jetzt mal zum Sport zurückkommen. Noch was ich gerne an den Anfang stellen möchte. Sascha Zverev gewinnt Cincinnati und zwar in unglaublicher Manier, vor allem das Halbfinale gegen Tsitsipas, zwei Breaks hinten im entscheidenden Satz, dreht das Ding noch, Finale Rublev, glasklar 6-2, 6-3. Ist richtig gut drauf, gilt mittlerweile als einer der Top-Favoriten für die US Open, was damit zusammenhängt, dass ein Federer verletzungsbedingt nicht kann, dass Nadal nicht dabei ist, dass Dominic Thiem nicht dabei ist. Dass Zverev gezeigt hat bei Olympia, dass er auch den Joker zumindest in einem Best of Three schlagen kann. Das ist bei den US Open dann wieder anders.
Ja.
Aber der ist gut drauf, ne? Der hat sich
Wahnsinn.
Der hat sich gemacht.
Also jetzt echt dieser berühmten Next Gen, von der immer geredet wird. Ich finde, er ist da gerade mit Abstand der Stärkste. Ich habe das Halbfinale habe ich im Real Life dann nochmal gesehen und ich habe eingeschalten. Da wusste ich schon, wie es ausgeht und habe eingeschalten bei 1-4 Aufschlag Tsitsipas im dritten, wo ich mir denke, ja gut, gute Nacht, der serviert das jetzt weg, dann steht es 5-1 und dann sind wir gleich zu Ende. Da dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht, wie hat der das denn noch gedreht? Und der hatte ja sogar Spielball zum 5-1 bei eigenem Aufschlag, der Tsitsipas, und dann wäre es rum gewesen, aber du hast schon gesagt, der war Doppelbreak hinten, der zieht sich das, da sieht man auch mal, was der inzwischen mental draufgepackt hat, was ja immer die Achillesferse war. Die war ja irgendwie so ein bisschen schwindlig oder schlecht, man hat es nicht ganz so genau erfahren, musste sogar noch ein Medical Timeout nehmen, nachdem er, obwohl es ihm nicht gut ging, nach diesem Break zum 2-4, dann musste er noch seinen eigenen Aufschlag durchbringen, dann konnte er erst in das Medical Timeout gehen. Also das war echt irre und im Tiebreak hat er sich's dann im Endeffekt geholt und Rublev, das habe ich gestern live gesehen, hat ja auch nicht lang gedauert, weil wie der den weggefegt hat, das war ja Wahnsinn. Also Zverev hat überhaupt keine Fehler gemacht im ersten Satz, hat sich direkt zwei Breaks geholt, 4-0, dann war schon klar, wo die Reise im ersten Satz hingeht. Der Rublev hat dann irgendwann nur noch geschossen, um sich irgendwann irgendwie in diesen Satz reinzukämpfen. Aber im Endeffekt war es so, der Rublev hatte nur eine Chance, Punkte zu machen, wenn sein erster Aufschlag kommt. Mit dem zweiten waren es mal unter 10%. Das ist ja Wahnsinn. Unter 10% der Punkte mit dem zweiten Aufschlag gemacht. Und der Zverev, Asse geschlagen. Sein zweiter war stabil. Der hat den echt weggefegt. Also ich war echt begeistert. Das war, Tsitsipas war das Kampfspiel, wo er sich echt reingebissen hat und das eigentlich schon verloren hatte. Und den Rublev hat der abgezogen. Das war unglaublich. Ich fand auch hinten raus eine große Geste, die vielleicht nochmal so ein bisschen seine größere Reife zeigt. Er und Rublev sind ja alte Kindheitsfreunde. Obwohl es nochmal knitterig war, der hat ja er hat ja nicht ausserviert. Er hätte ausservieren können zu 6-2, kassiert das Break, holt sich's dann aber mit einem Rebreak Und er bleibt ganz ruhig und jubelt jetzt nicht übertrieben oder so, weil er weiß, ey, da drüben steht halt einer, dem hat das heute wehgetan und ist ein alter Kumpel von mir. Fand ich alles extrem beeindruckend.
Ja, vielleicht ist da wirklich was passiert. Ich meine, ich tue mich immer schwer mit diesem, jetzt ist vielleicht zu sehr in den Himmel zu loben, was er macht, weil wenn wir uns zurückerinnern, was wir so alles über ihn gesagt haben, schon zu anderen Zeiten.
Da war ja auch Fakt viel Mist, ist, muss man sagen.
Ja, und Fakt ist auch, er wirkt tatsächlich extrem gereift. Welche Rolle jetzt dieses emotionale Erlebnis Olympische Spiele da wirklich spielt, keine Ahnung, aber das hat irgendwie was mit ihm gemacht und wir werden jetzt vielleicht schon bei den kommenden US Open verfolgen können, was das für die weitere Grand Slam-Karriere vor allem bedeutet, denn da wird ja immer gesagt, das muss er zeigen, dass er ein Grand Slam-Turnier gewinnen kann. Ja, die Möglichkeit ist jetzt da, ne? Ich habe die Ausfälle angesprochen, wer alles nicht dabei ist, aber wir haben doch mal drüber gesprochen, Abrufen der Fähigkeiten. Ich glaube, du hast diese Next-Gen gerade angesprochen. Nehmen wir mal Rublev, Medvedev, Tsitsipas da rein, vielleicht ein Auger Aliassime, vielleicht von den Russen da so ein Kachanov mit rein. Ich glaube, wenn du die alle zusammenpackst und lässt alle ihr bestes Tennis spielen, was sie von den Grundvoraussetzungen haben, ich glaube, dann ist Zverev tatsächlich der Stärkste. Wenn er alles abruft, was er kann, was er schon gezeigt hat, was er in einzelnen Segmenten drauf hat, das ist schon stark. Und wenn der Kopf bei ihm passt, Schmizo, weiche Faktoren. Ja. Wenn der Kopf bei ihm passt, ich glaube, dann wird der zwischen 3 und 7 Grand Slam-Titel mindestens gewinnen.
Ja, bin ich bei dir. Also es sagt sich immer so leicht von außen, er wird auf jeden Fall irgendwann Grand Slam Champion sein. Er muss das dann erstmal packen und es gewinnen. Aber es spricht ja wirklich, es läuft ja alles in die Richtung und er hat ja auch noch Zeit. Ne? Der hat noch 15, hoffentlich, wenn er gesund ist, mindestens 15 Jahre Tennis vor sich auf der Tour. Und gerade das, was du sagst, ne? Die weichen Faktoren, das fand ich so eindrucksvoll. Oft ging ja so, du konntest es ja an seinem Aufschlag oft ablesen. Und der kam im ersten Satz gestern Nacht wie eine Rakete in dem Finale in Cincinnati. Und ist übrigens ein Masters 1000 da, also ist die größte Kategorie unter Grand Slam, um das vielleicht nochmal zu erwähnen. Das ist nicht irgendwie.
Das hat übrigens als letzter Deutscher zuletzt 1985 Boris Becker gewonnen, das Turnier.
Sehen wir mal, ne? Wie lang das her ist. Das war da ein deutscher Federer, glaube ich, 7-mal. Also auch das ist ein Turnier, was auch immer die Großen gespielt haben. Djokovic hat es ein paar Mal gewonnen. Er serviert im ersten unfassbar. Ich glaube, der hat 3 Aufschlagspiele erstmal ohne einen Punkt abzugeben gewonnen. 3 oder 4 oder so. Es war irre. Naja, und dann fängt beim Ausservieren im zweiten Satz dann doch das Zittern an und er schlägt, glaube ich, 2 Doppelfehler. Und das wäre so ein Klassiker gewesen, wo er vor 1-2 Jahren dran zugrunde gegangen wäre. Was passiert danach? Der stellt sich wieder hin und holt sich zu 15, zu einem Punkt des Gegners, das Rebreak und holt sich so den Satz. Das ist halt genau das, was einfach nicht mehr vergleichbar ist, das Mentale mit noch vor 1-2 Jahren.
Ja, das wird sehr, sehr interessant. Nächste Woche beginnen die US Open, freue ich mich sehr drauf.
Ich auch.
Dann wollte ich noch was zur Volleyball-Europameisterschaft der Frauen sagen. Ganz knapper, toller Sieg der deutschen Schmetterlinge, der Frauen gestern gegen Bulgarien, 3-2. Das sieht sehr gut aus in Richtung Achtelfinale. Im Moment 2
Wahnsinn,
Siege.
Was du dir alles angeguckt hast.
Im Moment 2 Siege, 1 Niederlage. Jetzt kommen mit Griechenland und Spanien, glaube ich, die eher schwächer einzuschätzenden Gegner. Das heißt, das wird fürs Achtelfinale reichen und das macht richtig Spaß, den Frauen dazu zu gucken bei dieser Europameisterschaft. Firmieren, wer sich mal schlau machen will, unter dem Begriff die Schmetterlinge. Sollte selbst Schmizo jetzt die Assoziation könnte, einigermaßen eingeordnet bekommen.
Könnte auch ein Spitzname für uns beide sein. Ich mir so, die Schmetterlinge.
Aber du weißt schon, wo das her, warum das beim Volleyball so gut passt, die Schmetterlinge.
Ja,
ne?
Weil man ja, wenn man einen richtig guten Angriffsschlag macht, und nennt man das ja einen Schmetterschlag.
Ja, weil ich dachte, du kommst jetzt mit irgendwelchen Blümchen und Schmetterlingen oder so, ich weiß es nicht. Also,
das mit den Blümchen und Bienchen musst du mir bitte nochmal erklären.
Da machen wir aber ein andermal, wenn wir den Aufklärungspodcast gründen. Das ist übrigens in der Mache, ganz kurz, falls ihr jetzt hellhörig werdet, demnächst Sexualkunde, neuer Podcast mit Florian Schmidt-Sommerfeld.
Oh, und mir. Oh. Nein, nein, da stehe ich nicht zur Verfügung. Das kannst du mit K1 und K2 machen.
Ja. Oh Gott, die Pubertät. Jetzt sind wir mit der Großen einigermaßen durch mit der Pubertät. Jetzt kommt das kleine Pubertier. Du. Aber das gehört halt dazu. Ich meine, meine Güte, ich mache auch mit dir einen Podcast.
Ja, siehst du, einen pubertären, angeheirateten Podcast-Sohn hast du ja auch noch, ne?
Deswegen. So, genau. So, dann würde ich jetzt hier eine kleine Zäsur machen, weil das waren die Dinge, die mir wirklich auf dem Herzen liegen an aktuellem Sport.
Ja, aber du musst doch bitte mal was dazu sagen zur Nachricht. Ich weiß nicht, ob du jetzt dazu kommen wolltest, aber der Deutsche Basketballbund muss sich einen neuen Bundestrainer suchen, weil Hendrik Rödel Schluss macht.
Ja, aber das war doch glasklar schon längst. Das war, da spielte auch Olympia keine Rolle mehr. Das war längst klar. Da gab es ja schon dieses unsägliche Durchsickern, dass man schon sich im Grunde geeinigt hätte auf John Patrick. Da gibt es aber das Problem mit der Doppelfunktion Verein und Nationalmannschaft.
Ist der Trainer von Ludwigsburg in der BBL?
Genau. Und da hatte man jetzt einfach am Ende vielleicht so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, dass der Rödel auf einmal, wo er keine Chance mehr hat, die Olympia-Quali gewinnt in Kroatien und auch ein sehr passables Turnier in Tokio dann mit der Mannschaft spielt. Aber da waren einfach zu viele Dinge, glaube ich, schon vorher, vor allem auch die WM 2019, dass eigentlich klar war, dass es nicht mehr, hoppala, Best Secret, so ein Shoppingportal, ne? Kommt gerade eine Nachricht. Kauft doch da gar nicht ein. Okay, andere Geschichte. Ja, weil es so geblinkt hat gerade. Hat man das gehört?
Ja, das hat man gehört.
Ja, okay, ja, das passiert, wenn hier eine Mail ankommt auf dem Laptop. Verrückte Technik. Also es war klar, Schmizo, es war klar, deshalb ist das für mich jetzt keine Meldung, wo ich sagen würde, boah, ey, hast schon gehört, der Rödel ist nicht mehr Bundestrainer. Bevor du mich jetzt fragst, ich habe keine Ahnung, wer Nachfolger werden könnte. Nächstes Jahr ist ja die Europameisterschaft im eigenen Land, wo ja die Deutschen hoffen, den ganz großen Wurf zu landen. Keine Ahnung, wer es machen soll. Wichtig wäre halt tatsächlich so, wenn die Nationalmannschaft als Lokomotive vorne wegläuft, dann ist das halt immer extrem wichtig, zumindest mal so ein Zwischenhoch zu erreichen.
Aber da jetzt sag doch endlich, was alle interessiert.
Ob ich's mache?
Stehst du bereit?
Nein, ich möchte, dass die Europameisterschaft ein Erfolg wird. Wenn, dann könnte ich mir ein Comeback als Kommentator bei der Europameisterschaft nochmal vorstellen, weil ich ja vorhin gesagt habe.
Du hast doch eben gesagt, du möchtest, dass das ein Erfolg wird.
Ja, eben. Erinner dich mal. 2-1,
ja, aber dann solltest du
2-5,
doch auch
nicht. Weißt du?
Ich verstehe.
So, da haben noch Millionen Menschen begeistert zugeschaut, weil Dirk Nowitzki.
Was natürlich nur an. Kommentator Frank B. aus Hagen lag.
Nein, dass ich eine Katastrophe war, Schmizo, das weiß ich. Aber jetzt ist ja die neue Generation mit Leuten wie dir, ist ja jetzt aktiv und die fesseln und binden ja die Massen. Das weiß ich doch.
Aber ich meine, ist ja schon ein großes Ding, ne? Also eine geteilte, wer ist noch? Also es ist ja eine Heim-EM geteilt mit Italien, Georgien.
Ja, aber die Deutschen spielen halt ihre Gruppenspiele hier und ich glaube die Endrunde in Berlin.
In Berlin, so ist es, ja.
So, und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mir im Urlaub so ein paar Gedanken gemacht, was brauche ich noch, was brauche ich nicht mehr, und jetzt habe ich mir überlegt, ach ey, so eine EM im eigenen Land mit einer richtig geilen deutschen Mannschaft, nochmal dabei sein, wenn auch natürlich nur temporäre Basketball-Euphorie entfacht wird. Und dann habe ich kurz mit Kretsche telefoniert, da hat er gesagt, du, wenn du dich interessant machen willst, musst du das bei euch im Podcast.
Ich wollte gerade sagen, Kretsche, hörst du das? Aber gut, immer
ist kannst
schon.
Du das eventuell machen? Nein, natürlich nicht, ist keine Bewerbung. Aber ich habe so tatsächlich.
Wer überträgt das denn?
Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe tatsächlich kurz überlegt.
Das Problem ist ja, dass du auch nie Wimbledon kommentieren konntest, weil du ja nicht bei dem Sender warst, der das überträgt.
Ich habe 1998 Wimbledon kommentiert, live vor Ort, fürs DSF.
Das ist ja Horror.
Wimbledon live vor Ort, Halbfinale, Krajicek, Ivanišević. Kennst du nicht mehr, war mal Tennisspieler. Der eine aus Kroatien und der andere aus den Niederlanden. Richard Krajicek, das war übrigens das.
Den kenne ich,
war,
aber Goran Ivanišević kenne ich
ja,
natürlich.
Natürlich, aber pass auf, das war übrigens zwei Aufschlagmonster hoch 10. Richard Krajicek und Goran Ivanišević.
Oh, weißt du was?
Da hat es nur gestaubt.
Ich habe einmal ein Spiel, also das wird es wahrscheinlich häufiger gegeben haben, aber ich habe einmal ein Spiel gesehen zwischen Andy Roddick und John Isner.
Ja, gut, okay, da wurde nicht viel Tennis gespielt.
Das war so geil. Ja. Da gab es einen Satz, da sind sie einmal über Einstand gegangen.
Ja, ja.
Einmal. Mal. Und sonst, es gab keinen Break und es entschied sich dann natürlich in zwei Tiebreaks. Das war wirklich
zu schließen. Ich erzähl dir noch mal, wir waren eigentlich beim Basketball, aber wenn du schon dabei bist, ich erzähl dir noch mal eine Geschichte, das kannst du nicht kennen, das ist jetzt auch ausnahmsweise mal kein Vorwurf, Schmieso. Dieses Surf and Volley, das ist ja nicht, was Roddick und Isner spielen, die spielen nur Surf. Aber dieses Surf and Volley zum Beispiel. Ja, oder ein Stefan Edberg, wenn du Matches gesehen hast, Boris Becker gegen Stefan Edberg, das war unglaublich. Natürlich ganz, ganz anderes Tempo, auch beim Tennis gilt wie in allen anderen Sportarten, ganz andere Athletik, ganz andere Technik, ganz andere, die Sportgeräte, die Bälle, die Schuhe, die Schläger vor allem sind anders. Aber dieses klassische Surf-and-Volley-Spiel, das ist ja ausgestorben, mehr oder weniger. Und das war schon geil anzuschauen, das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Wie sind wir denn jetzt vom Basketball zum Tennis gekommen?
Ich weiß auch nicht, aber wollen wir nicht Basketball, bevor Sie, siehst du, einmal
fragen. Ich wollte das noch kurz abschließen.
Die Struktur dieses Podcasts wird Ihnen heute präsentiert von Frank Buschmann.
Ach ja, komm, es hat sich natürlich einiges angestaut. Ach so, also jedenfalls, genau, wir waren über den Urlaub zum Basketball und zurückgekommen und da habe ich mir das halt überlegt und dann habe ich so gedacht, ach, das ist schon irgendwie geil, jetzt überleg mal, wir sollten es schaffen, dann in Köln ist die Vorrunde, ne,
richtig,
wo die Deutschen spielen, ja. vor 15, 16.000 und du sitzt dann da am Spielfeldrand und überträgst
aber
ein Spiel,
ich sag dir, ich
wo Daniel Tyson Alley-Hoop zum Sieg über die Franzosen mit dem Buzzer reinwämmst. Das sind doch Momente, die habe ich immer geliebt und ich glaube, sowas gibt es ja heute kaum noch, dass du dann da vor Ort sitzt. Ich glaube, sowas wird mir schon nochmal Bock machen. Also wer überträgt, Telekom wird das doch machen, oder?
Ja, schätze ich. Die kümmern sich ja, wie die sagen.
Habe ich mir mit denen auch schon versaut in diesem Podcast? Ja. Nee, nicht in diesem Podcast, durch die Zeit, in der ich für sie gearbeitet habe.
Du liebst ja nur noch den Simon. Ne? Dadurch hast du dich bei der Ding rausgehauen. Was wollte ich jetzt nochmal?
Jedenfalls freue ich mich auf diese EM.
Aber Buschi, ich habe eine viel bessere Idee. Wir fahren dahin und bieten, müssen wir nur noch finden, wer das haben möchte. Wir bieten an, dass wir einen Daily-Lauschangriff-Special zur Basketball-EM machen.
Ja, oder zumindest immer ein rund um die deutschen Spiele, ob man das jetzt jeden Tag machen muss.
Ja, genau. Ne?
Es ist mir auch zu viel Arbeit. Das habe ich mir im Urlaub auch überlegt. Weniger Arbeit für mehr Geld.
Also Buschi, ich will dir nicht so nahe treten, aber da bist du wirklich schon am Maximum. Also ich kenne niemanden, der weniger arbeitet und mehr verdient als du. Ich kenne Leute, die noch mehr verdienen, aber die arbeiten auch deutlich mehr. Und ich kenne kaum Leute, die weniger arbeiten.
Wer verdient denn mehr?
Naja, man kennt doch die Rangfolge. Jeff Bezos, Elon Musk, Frank Buschmann.
Der Gates hat sich dazwischen gedrängt, weil der uns alle gechippt hat. Wie kriegen wir jetzt die Kurve? Hast du sonst noch was Wichtiges? Du willst ja gleich noch was zum Fußball machen, denke ich mal.
Ich habe noch was sehr Wichtiges. Ich habe extra wenig Snooker geguckt, aber die...
Williams hat gewonnen.
Die British Open laufen gerade, aber die eigentliche Sensationsnachricht, hast du die mitbekommen? Rund um die Zahl 155. Denn es ist wirklich endlich passiert. Die magische Zahl im Snooker ist ja die 147. Das liegt daran, dass wenn man 15 Mal die rote Kugel plus 15 Mal die schwarze Kugel, die 7 Punkte gibt, locht, dann steht man bei 120. Danach, jetzt ist da ein Apfel, das ist so eine Drecksau. Ey. Also danach spielt man ja noch alle Farben, die zusammen den Wert von 27 haben. Das ist das sogenannte Maximum Break. 147 Punkte. So viele kann man erreichen, wenn man den Tisch perfekt abräumt. Jetzt gibt's die Sonderform. Wenn du mit einem Foul, also einem Fehlstoß, gesnookert wirst, das heißt, du kannst keine rote Kugel anspielen, darfst du ersatzweise eine farbige Kugel nominieren, die einlochen und dann eine Farbe spielen und dann geht's erst mit den Roten los. Genau das ist jetzt das erste Mal. Jetzt hör auf mit deinem Apfel, das ist doch wirklich unsäglich hier mit dir. Tapchoya Uno hat das so geschafft, nicht nur die perfekten 147 Punkte zu spielen, sondern der hat einen ersten, so einen Foulball, wo er gesnookert war, eine Ersatzrote nennt man das, gelocht, die schwarze gelocht, dann den Tisch perfekt abgeräumt und deswegen hat er das echte und wahre und nicht zu übertreffende Maximum Break, also alles hintereinander, ne? Ohne mal einen zu verschießen natürlich, von 155 Punkten gespielt. Das gab es vor über 15 Jahren schon mal. Das wurde aber damals nicht auf Video festgehalten. Seins wurde jetzt bei einer Trainingssession auch auf Video festgehalten. Also wir haben das erste verbriefte, auf Video festgehaltene 155er Break im Snooker. Tapchaya Uno. Großer Moment.
Bravo.
Ja.
Ja, was soll ich dazu sagen? Besser nix.
Verstehst wieder nichts davon. Der ist übrigens Thailänder und wir bleiben in der gleichen Region, denn der legendärische philippinische Boxer hat mit schlappen 42, ich finde das unfassbar, dass er immer noch boxt, Manny Pacquiao hat, ich glaube, war es gestern? Nee, Samstag auf Sonntagnacht war es, glaube ich, hat er nochmal geboxt. Das hätte in den USA, dort ist er ja der Megastar im Boxen mit Floyd Mayweather. Jetzt hör auf, mir den Apfel da reinzuhalten. Der hätte $75 gekostet, der Kampf ist echt Wahnsinn als Pay-Per-View. Er hat nochmal geboxt, er hat allerdings verloren und spannend ist, das wusste ich auch noch nicht, das habe ich in unserer beider Lieblingszeitung gelesen, die Chancen stehen ja gar nicht so schlecht, dass der jetzt in den Wahlkampf zieht und dann Präsident der Philippinen, seines Heimatlandes wurde, Senator dort ist er schon. Das ist schon außergewöhnlich und vielleicht war unter anderem auch deswegen das schon sein letzter Kampf, den er jetzt gewonnen hat. Weltmeister in 7 Gewichtsklassen übrigens gewesen, Manny Pacquiao. Ja.
Ob es das noch gebraucht hat, dass er nochmal geboxt hat, weiß ich nicht. Auf den Philippinen kann es mit ihm im Normalfall nur besser werden.
Wobei der auch leider sehr teilweise abstrus konservative Einschätzung
von sich. Tatsächlich? Okay, dann ziehe ich die aus. Ja, wobei, na, egal. Keine Politik hier. Heute schrieb einer, Sport ist keine Politik. So. Was noch,
bevor wir zum Fußball kommen?
Nicht so lang heute, Schmizo.
Jetzt sei doch mal, komm. Nochmal zurück kurz zum Basketball, habe ich ganz vergessen, weil du ja dazu noch gar nichts sagen konntest, weil du ja nicht da warst. Dennis Schröder hat sich ja leider ziemlich verpokert. 84 Millionen für 4 Jahre von den Lakers abgelehnt. Stattdessen ein Einjahresvertrag für 6 Millionen, immer noch ganz gutes Geld, bei den Boston Celtics unterschrieben. Die Frage, die ich mir stelle, Buschi, das ist jetzt nur ein Viertel der Kohle, die er auf ein Jahr schon mal verdient. Das heißt ja aber auch, der wird nächstes Jahr wieder Free Agent sein.
Ja.
Heißt das, wir haben dann wieder die gleiche Scheiße, dass der diese Heim-EM vielleicht gar nicht spielen kann, weil man wieder die Versicherungssumme nicht hinkriegt?
Hängt schlicht und ergreifend von dem Jahr ab, was er jetzt spielt. Das ist ja auch seine Hoffnung, dass er jetzt bei einer Mannschaft wie Boston nochmal richtig zeigen kann, was er drauf hat, wie wichtig er ist. Eventuell spielt er so ein gutes Jahr, dass die bereit sind, einige andere Spieler zu entlassen, um ihm da Platz zu machen für einen höheren Vertrag. Das waren sie. In diesem Fall übrigens noch nicht. Sagt auch eine Menge aus über seinen Wert für die Teams in der NBA. Da war keiner mehr bereit, nochmal richtig Cap Space zu machen für ihn. Wenn er jetzt aber eine super Saison spielt, da bin ich mal gespannt, wie so die Spielanteile zwischen Smart und ihm sich aufteilen, wie wichtig er ist, dann kann das funktionieren. Ich glaube tatsächlich, es tut mir leid, dass da jetzt einige wahrscheinlich wieder Amok laufen werden. Ich glaube, dass er sich einfach wirklich überschätzt. Ich glaube das tatsächlich. Ich denke, dass das schon mal jetzt ein erster Fingerzeig ist, dass kaum ein Club bereit ist, ihm da in der Nähe der Maximumverträge was anzubieten. Er wird sich, würde er natürlich wahrscheinlich nie zugeben, jetzt vielleicht doch ärgern, dass er nicht frühzeitig da diesen 84-Millionen-Vertrag bei den Lakers angenommen hat. Keine Ahnung. Nochmal, der hat ja eine unglaubliche, wir reden über einen deutschen Basketballer, ne? Er hat die zweitbeeindruckendste Karriere oder drittbeeindruckendste Karriere nach Dirk und Detlef dahingelegt bisher in der NBA. Ich glaube aber tatsächlich, dass er, woran auch immer das liegt, nochmal, super Weg bisher, aber ich glaube irgendwie passen da Anspruch und Wirklichkeit nicht immer zusammen. Das ist tatsächlich so ein Eindruck, den ich habe und den bekommt er jetzt so richtig, glaube ich, erstmals auch in der NBA präsentiert. Ich drücke ihm die Daumen, dass das super funktioniert mit den Celtics und dass er nochmal einen ganz fetten Vertrag kriegt. Der ist 28 Jahre alt, da geht noch was. Aber ich habe so ein Bauchgefühl, wie damals, als ich gesagt habe, der schafft es nicht in die NBA. wo ich komplett schief und daneben lag, was mich ja im Nachgang für ihn auch extrem gefreut hat. Aber jetzt habe ich dieses Bauchgefühl, dass ich sage, ah, das wird schwierig, da noch nach der kommenden Saison einen fetten Vertrag abzugreifen. Es sei denn, er führt die Celtics zum Titel im Osten, zum NBA-Titel vielleicht sogar. Und weiß ich, ja, halte ich auch nicht für so wahrscheinlich, aber man hat ja schon eine Menge im Sport erlebt. Aber ich glaube tatsächlich, Anspruch und Wirklichkeit klaffen da auseinander.
Gut.
Und ich bleibe übrigens auch dabei, dass ich mir wünschen würde, dass die deutsche Basketballnationalmannschaft auch bei der Europameisterschaft, weil du es angesprochen hast, was da mit Free Agency eventuell wieder droht, nach dem, was ich aus der Distanz beobachtet habe, wie sie sich präsentiert haben, wie sie als Einheit agiert haben, das, was immer die Stärke der deutschen Basketballnationalmannschaft war, trotz eines Nowitzki damals, das muss man sich mal vorstellen, es war immer die Einheit als Team, liegt am Charakter von Dirk natürlich auch oder lag dran. Das macht die Mannschaft aus und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man mit diesem Spirit und mit diesem Kader verstärkt durch einen Kleber, durch einen Theis, durch einen Hartenstein, durch den zweiten Wagner, Franz, in diese Europameisterschaft geht. Weil ich glaube, nur dann hat eine deutsche Basketballnationalmannschaft eine Chance, da richtig was zu holen. Und ich glaube, in Bestbesetzung mit einem guten Trainer, der das Ganze gut einfängt, hat diese Mannschaft auch ohne Dennis Schröder oder vielleicht sogar erst recht ohne Dennis Schröder eine reelle Chance auf eine Medaille im eigenen Land nächstes Jahr.
Und damit zum Fußball.
Habe ich wieder schön gezündelt, ne? Natürlich. Ist ja aber nur meine Meinung, dafür ist ja dieser Podcast auch da. Deine Meinung und meine Meinung.
Ja, ne? Und meine Fehler.
Ja, heute bisher geht's noch, heute ist ja Korrektiv. Geht wieder noch, da.
Ja, das große ja. Korrektiv, dafür bist du bekannt, das Metronom. Ja, vielleicht fangen wir auch da ganz aktuell an. Das kam jetzt erst vor ein, zwei Stündchen rein. Joshua Kimmich hat verlängert bei den Bayern bis 2025. Das kostet die Bayern erstmal ganz gutes Geld, wohl so 20 Millionen im Jahr. Aber das, finde ich, ist auch wirklich, ja, das ist der Mann, der wirklich seinen vorgezeichneten Weg, wurde schon immer als Riesentalent gepriesen, unfassbarer Einfluss im Mittelfeld von den Bayern und geht voran, Siegeswillen ohne Ende, ein geiler Kicker. Das ist für die Bayern, glaube ich, schon hammerwichtig, weil ich hätte nicht gewusst, wie man das, wenn der wirklich, was weiß ich, woanders dann hingeht, vor allem vielleicht ablösefrei, hätte ich irgendwie nicht gewusst, oder auch gegen eine Ablöse, wie man da einen kriegt, der das alles, was der mitbringt, auffangen soll. Und das ist schon, ja, vielleicht wieder keine gute Nachricht für die Bundesliga, eine Mega-Nachricht für die Bayern.
Ja, am Ende dann auch eine gute Nachricht für die Bundesliga, weil wie wird an dieser Stelle immer gesagt, wir sollten froh sein, so einen Spieler in der Liga zu haben. Aber du hast natürlich recht, was den Konkurrenzgedanken betrifft. Aber gut, es will eh kein anderer deutscher Meister werden.
Also von daher ist da wurscht, kommen wir gleich zu.
Also von daher, ja, finde ich auch richtig und gut von den Bayern. Und wir haben ja gerade über so Verträge in der NBA gesprochen, Stichwort Dennis Schröder. Das sind eben auch die Summen, dass da unterm Strich dann 20 Millionen im Jahr für einen Joshua Kimmich stehen. Das sind die Top-Leute. Da übrigens habe ich auch die wenigsten Bauchschmerzen mit. Ich habe eher Bauchschmerzen, wenn einer, der ja nicht immer wieder liefert, wegen dem du nicht ein paar 1.000 oder 10.000 oder 100.000 Trikots verkaufst, wenn der dann mit 5 Millionen im Jahr da steht. Das finde ich dann schon immer eher schwieriger. Aber das ist eine andere Diskussion. Ja, finde ich einen guten Move der Bayern, finde ich auch von Kimmich einen guten Move. Interessant ist ist die Laufzeit 2025. Dann glaube ich, das hat er sich auch ganz bewusst offen gelassen, da spielt ja kein Berater im Hintergrund eine Rolle, er macht das ja selbst mit seiner Familie. Ja. Und da sage ich ganz einfach, da ist dann der Weg noch offen, dann ist er noch in einem Alter, wo er dann den berühmten Satz sagen kann, ich möchte nochmal eine andere Herausforderung, eine neue Aufgabe haben und dann ist der Weg frei für so etwas wie Premier League oder La Liga, das ist dann möglich und ich glaube, das wollte er sich auch offen halten. Also das glaube ich, ist aber vollkommen legitim.
Okay, aber glaubst du, gut, ich meine, also sonst hätte man vielleicht 2026 fünf Jahre gemacht, aber ich meine, siehst du da wirklich schon, ich meine, das sind vier Jahre.
Ja, also das ist, ich sehe das so tatsächlich. Das ist lang, absolut. Aber, ja, aber das
glaubst
ist
du, wenn er gesagt hätte, ich will eh bei den Bayern bleiben, dann hätte er bis 2028 unterschrieben?
Schmizo, weiß ich nicht. Ist mir nur direkt, als ich die Zahl 2025 gesehen habe, wie alt ist der? 23, 24? Wie alt
26.
Ist so? 26, so. Jetzt muss ich schon, da habe ich wieder gedacht, der wäre jünger noch.
Ja, mit 30 ach, weißt du, kann was, man streich auch
diesen,
in die Premier
streich
League
diesen,
gehen, aber trotzdem.
Streich die Aussage, weil dann macht es nicht so viel Sinn. Da hätte ich vielleicht mich mal vorbereiten sollen.
Goretzka übrigens auch 26, das ist ja der Doppelmittelfeldmotor so der Bayern im 4-2-3-1, wenn sie dabei bleiben. Nagelsmann hätte ja wohl auch, wobei das klappt auch mit einer Dreierkette und den beiden davor, aber Nagelsmann hatte ja jetzt das erste Mal spielen lassen gegen Köln, erste Halbzeit. Bei Goretzka steht es auch bevor, der wird wohl nicht ganz so viel Geld kriegen.
15 Millionen.
Genau, sowas in dem Rahmen, aber kann sich dann über Boni irgendwie so an die 20 rantasten, das ist wohl so da das Ding. Ich finde, der ist halt mit seiner Dynamik im Mittelfeld schon absolut außergewöhnlich. Also so einen haben wir ja, also haben wir überhaupt, keine Ahnung. Ich denke vielleicht noch an einen wie Florian Neuhaus, der nicht so massig ist, aber der schon auch eine Dynamik entwickeln kann. Aber sonst unsere herausragenden Mittelfeldspieler, Toni Kroos, eben Kimmich oder Gündogan, die waren ja alle eher so Feinspieler und gute Passer und so. Aber Goretzka.
Feingeister.
Genau. Feingeister. Aber Goretzka mit seinem, wie der sich auftrainiert hat und mit welcher Wucht der in den Strafraum reingeht und so, das ist schon geil anzuschauen. Also da machen die Bayern gerade extrem viel, was so die nächsten Jahre angeht, safe, was so die deutsche Achse angeht. Ja, das sieht aus ihrer Sicht gut aus. Also bei Goretzka steht es ja noch aus, ob es auch funktioniert, aber man hört ja,
dass das Ja, das ist durch. Das ist durch und das ist auch genau das, was ja immer Philosophie und Politik der Bayern war, du hast schon angesprochen, diese deutsche Achse, am liebsten ja Bayern-Achse, Stichwort Lahm, Schweinsteiger, Müller, dann noch aus der eigenen Jugend hervorgehend oder sehr früh bei Bayern sich etablierend. Das war immer die Politik und da verstehe ich auch, da würde ich dann auch tief in die Tasche greifen, weil da kommt ja dann noch Stichwort, warum hast du umgeschmissen wieder?
Na. Nee.
Stichwort weiche Faktoren, da kommt dann noch Mentalität ins Spiel. Bei beiden auf Unterschied, also ich finde, das sind sehr unterschiedliche Typen, aber tun beide in ihrer
Stimmt.
Art einer Fußballmannschaft ja. sehr, sehr gut.
Mentalitätsspieler, ne? So unausgegoren dieser Begriff ist, ja. Es passt irgendwie.
Ja, also das ist schon, das spielt eine große Rolle. Und da kann man den Bayern nur gratulieren, dass das funktioniert. Das ist, und damit auch wieder der Konkurrenz gute Nacht sagen, weil die Münchner natürlich auch in der Lage sind, sich drumherum immer wieder mal punktuell noch was dazu zu holen und zu verstärken. Und ich sehe da im Moment niemanden, der die nächsten 3 bis 5 Jahre dagegen anstinken kann.
Glaubst
also von daher wichtige Schritte der Bayern.
Glaubst du denn, ich bin da jetzt schon überrascht, dass mit 33 Jahren, ich dachte, das wäre jetzt mal rum, vor 2 Jahren war das alles noch sehr groß gekocht und geht da zu Real, aber dass bei Lewandowski dieses Thema aber nochmal was anderes, ich meine, der ist top austrainiert, ne? Also warum soll der das nicht genau wie Ronaldo schaffen, mit 37 auch noch ultrafit zu sein? Trotzdem, ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber es überrascht mich sehr, dass das jetzt nochmal hochkocht und ihn der Berater wohl auch aktiv angeboten hat.
Ja. Weißt du, was denen stinkt? Lewandowski und seiner Beraterschar?
Ja?
Das Gequatsche über Haaland und Bayern.
Ja.
Hundertprozentig.
Ja.
Hundertprozentig. Ob der wirkliche Wechselwunsch noch da ist und ob da die Überzeugung da ist, wenn er jetzt, ich meine, jetzt hat Benzema übrigens gerade bei Real verlängert, also sowas muss man ja dann auch immer im Hinterkopf haben, was da so woanders noch passiert.
Barcelona will das Geld eher nicht haben.
Nee, wird schwierig angesichts dessen, was man da so liest und hört. So, pass auf. Und ich glaube einfach, denen stinkt das. Und was mir aber bei Lewandowski gefällt, muss ich wirklich sagen, das ist wiederum, das scheint denen alles auf dem Feld 0,000 zu interessieren. Das heißt, der wird da schon auch eine Rolle spielen, wenn er zum Berater sagt, ja, streu mal, guck mal, weil dieses Gequatsche da wieder über diesen Wundermann aus Norwegen, was will das Kind von mir? So nach dem Motto, ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen. So, und dann im direkten Duell mit Borussia Dortmund ist er wieder da, in der Bundesliga trifft er und das ist, und er zeigt im Grunde damit, Freunde, übrigens, wenn es jetzt hier heißt, ich gehe weg, dann habt ihr ein Problem, weil ich bin nicht so einfach zu ersetzen. Und das ist, weißt du, das ist immer diese Geschichte, Schmizo. Wenn du so gut bist, wenn du so lieferst, über ein Jahrzehnt ja im Grunde mittlerweile, ja, dann bin ich zumindest geneigt, solche Spielchen auch eher zu verzeihen. Aber ich weiß ja auch nicht, ob es wirklich so ist, ja wieder nur meine Vermutung, ich kann mir das echt gut vorstellen, was ist aus dem Haaland nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt wieder gemacht worden? Und nochmal, dem Jungen will ich ja gar nichts. Ich meine, wir haben hier in diesem Podcast übrigens auch mehrfach schon betont, das ist die Zukunft des europäischen Sturms, Mbappé und Haaland. Und da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Das wird auch im Normalfall so sein. Aber es ist dann auch immer, das mag an der heutigen Zeit liegen, eine solche Wucht, mit der alles auf einen einprasselt. Und jetzt versuch dich in die Rolle eines Robert Lewandowski zu versetzen. Der Weltfußballer war, der knips. Und wo jetzt, der jetzt lesen muss, hören muss, naja, natürlich denken die Bayern über jemanden wie Haaland nach. Und der hat aber noch 2 Jahre Vertrag. Dann sagt der natürlich, what the fuck is happening? Jetzt mal Zeit. So. Und dann finde ich, so im Gesamtpaket kann man das dann schon mal so machen wie Lewandowski.
Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass er geht. Aber es ist.
Ich auch nicht.
Ich finde es auch ab, weil. Ich glaube, dass Haaland, da der ja so jung schon so gut ist, das war ja wirklich, da war ja selbst bei Ronaldo nicht so, dass der schon so abgeliefert hat in so jungen Jahren. Ich halte das schon für möglich, dass der Haaland noch besser wird als Lewandowski und auch all dem seine Torrekorde wegflankt. Vielleicht jetzt nicht unbedingt der 41-Tore-Rekord, weil so lange wird er wahrscheinlich leider nicht Bundesliga spielen. Es sei denn, für den ist wirklich Bayern das höchste der Gefühle. Ich glaube eher, dass es die Premier League ist.
Er spielt exakt noch ein Jahr, und zwar dieses in der Fußball-Bundesliga, so, dann ist er weg.
Sehr wahrscheinlich, das glaube ich eben auch. Aber interessant ist halt, man kann doch nicht ernsthaft jetzt schon sagen, so vom Erreichten und Stand jetzt, wenn wir es mal wegrechnen, das Alter, dann kommen wir doch nicht dran vorbei, dass Lewandowski noch der Bessere ist. Also was sollen wir denn bei 41 Toren, was sollen wir denn da sagen? Und jetzt, du hast es ja auch schon gesagt, der macht 2-mal das erste Tor, was bekanntlich immer das Schwierigste ist für die Bayern. Am Supercup gewinnen sie es am Ende. Also keine Ahnung, das ist schon. Da bin ich auch manchmal ein bisschen überrascht, so geil ich den Haaland finde, aber man kann doch nicht ernsthaft, wie gesagt, ich verstehe ja diese Gedanken, was kann aus dem noch werden, wenn der jetzt schon, und aus Lewandowski, der ist ja wahrscheinlich schon drüber über seinen Zenit, oder mal sehen, wie lange er das Level noch halten kann, aber wenn ich jetzt eine Linie ziehe, kann ich doch nicht ernsthaft nicht drauf kommen, dass Lewandowski gerade der Beste ist.
Wobei ich glaube, dass die meisten im engeren Umfeld von Haaland, dass die meisten die sich intensiver mit Fußball beschäftigen, da auch gar nichts anderes behaupten würden. Das ist halt, hey Schmizo, das ist halt heute so. That's the business. Der wird dann halt jetzt auch gerade von uns Medienvertretern.
Was hast du denn mit deinem Englisch eigentlich? What the fuck? That's the business.
Weißt du, wo das herkommt?
Aus Griechenland.
Weiß nicht. Das ist ja nochmal wieder eine andere Generation. K1 spricht ja teilweise eine Sprache, mit der ich gar nicht mehr klarkomme. Und da ist sehr viel Englisch und ich ertappe mich selbst dabei, weil ich dich, ich sehe ja dein Gesicht, tue ich ja eher in die Alterskategorie von K1 und dann denke ich, ich müsste mit dir auch so sprechen, damit wir miteinander klarkommen.
Sag mal, die ist 18, wenn ich richtig bin.
Ja, wird 18 jetzt.
Die ist so weit auseinander wie du und Lisa. Also von mir.
Ja. Lass bloß die Finger davon. Du bist verheiratet.
Ah, das wünsche ich dir wirklich nicht. Mich als Schwiegersohn. Das
weißt
ist
du eigentlich,
eine Bürde.
Dass im ersten persönlichen Gespräch mit Lisas Vater, im ersten persönlichen Gespräch, wo ich mit Lisa bei ihren Eltern im Berchtesgadener Land war, saßen wir in einem typisch bayerischen Gasthaus.
Der ist ja so dein Alter, ne?
Nein, der könnte tatsächlich auch mein Vater sein. Aber da habe ich tatsächlich zu ihm gesagt, wissen Sie, ich kann übrigens verstehen, wenn Sie im ersten Schritt sagen, mein Gott, der ist aber deutlich älter als unsere Tochter. Und das habe ich wirklich gesagt, um gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, kann ich verstehen, wenn man da so ein bisschen Grummeln im Bauch hat, aber das habe ich tatsächlich direkt angesprochen. Und er hat aber auch sehr schnell erkannt, dass ich im Geiste eher jünger als meine Tochter bin.
Berufsjugendlicher. Mich wundert es ja, dass du dir nicht nochmal die Perücke hast machen lassen, die dich in den 90ern bei NBA Inside so grandios hat aussehen lassen, um
richtig
jugendlich rüberzukommen.
Ich habe da immer zugestanden. Übrigens auch der Vater von Lisa ist einiges älter als die Mutter von Lisa. Also in der Familie hat man da Verständnis für. Also von daher, ich weiß gar nicht, ob ich das hier alles erzähle. Ich hinterher Ärger. Entschuldigung.
Lisa wird begeistert sein.
Ach ja, du, kann das ab. So, wo waren wir bei Lewandowski?
Und weißt du, bei dieser Haaland, darfst du jetzt mal die Kurve kriegen, Lewandowski-Haaland-Geschichte, es ist doch auch schon wieder auf Bayern und Dortmund übertragbar. Ne? Bayern schwächelt ein bisschen zum Auftakt dann und Dortmund brennt echt ein Feuerwerk ab, aber auch gegen den Gegner, der einen neuen Trainer hat, der nicht eingespielt ist, der ihnen eher entgegengekommen ist von der Spielweise. Und jetzt am zweiten Spieltag, man muss ja dann auch nicht gleich alles in Schutt und Asche legen, aber überleg dir mal, was sich in dieser einen Woche, letzten Montag auf diesen Montag schon wieder geändert hat, wie wir auf dieses Titelduell gucken. Das ist doch schon wieder Wahnsinn.
Ja, aber ehrlich gesagt, exakt so wie in den letzten 100 Jahren.
Ja, ja.
Das ist einfach so, wobei da lege ich ja immer Wert drauf, zweiter Spieltag, alles noch mit Vorsicht zu genießen, wenn man nur nicht diese Erfahrungswerte hätte aus den letzten neun Jahren zumindest. Ja. Das ist halt schon.
Man ist vorgeprägt.
Ich bin echt, ich hätte jetzt fast gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich bin mir ja sicher, dass die Bayern wieder deutscher Meister werden. Weil Leipzig, klar, das war jetzt wiederum eine überzeugende Vorstellung, aber die verlieren am ersten Spieltag in Mainz. Dortmund hast du angesprochen, Mönchengladbach brauchen wir, glaube ich, in diesem Jahr für ganz oben überhaupt nicht auf der Liste zu haben. So, wer soll es dann noch sein? Ja, also ehrlich gesagt traue ich es, wenn überhaupt, nur Dortmund und oder Leipzig zu, da möglichst lange mitzuhalten. Leverkusen, komm mir keiner jetzt mit Leverkusen, komm mir keiner, auch du nicht, Schmizo, jetzt mit Leverkusen. Ja, da wird es diese Spiele gegen den VfL Bochum und gegen Greuther Fürth geben, wo wir
das
sagen,
das ist doch das Problem von allen außer den Bayern. Die gewinnen so ein Kackspiel gegen Köln dann halt noch 3-2.
Wobei ich da mal ganz kurz da möchte ich mal kurz einhaken, weil ich hatte ja auch so ein bisschen Grummeln mit dem ersten FC Köln dieses Jahr, aber da möchte ich fast sagen, lass uns mal nicht über so ein Kackspiel sprechen. Ich finde, die Kölner haben das echt gut gemacht gestern.
Nee, sorry,
richtig,
so meinte ich
das. Richtig,
ich meinte
gut gespielt.
Eher, die Bayern haben ja nicht das gespielt, was sie sich selber vorstellen. Das
habe
ich nur
übrigens
auf Bayern
auch,
bezogen.
Weil Köln übrigens vor allem in der ersten Halbzeit nicht viel zugelassen hat, dann sind wir doch mal ganz ehrlich, als Bayern 2-0 geführt hat, haben doch alle gesagt, okay, jetzt wird es ein 4-0.
Und das war aber geil, wie die zwei
ganz
Tore.
Ganz geil, ne? Zweimal über die Flügel, einmal links, einmal rechts und dann at his best, Anthony Modest. Da war wieder Englisch, wie so.
Wer versaut das Bayern schützenfest? Anthony Modest.
So, Entschuldigung. Ja, und dann kommt doch dieser Uet. Der Uet kommt.
Genau, das war auch mein Gedanke. Oh, schade, dass Buschi das nicht kommentiert hat. Der hätte jetzt Marc Uet in französischen Nummer 9 abgefeiert.
Das ist so geil. Ich habe ohne Scheiß, als er das Ding macht, war bei mir im Kopf direkt Uet. Das hast du geschafft. Das hast du aus mir gemacht. Mit deiner Boshaftigkeit.
Ah, herrlich.
Jedenfalls finde ich, dass die Kölner das gut gespielt haben, aber du hast natürlich vollkommen recht. Diese Spiele gewinnen die Bayern dann eben am Ende und das ist der, wie immer, der Unterschied zwischen ihnen und all den anderen.
Eine Sache, ich finde übrigens, geile Rakete, die Gnabry da raushaut und das Solo von Musiala, wie der den ersten für Lewandowski
auflegt.
Boah, war das gut. Ja. Der ist übrigens auch noch nicht 20, der Typ. Alter, war das gut. Das Ding übrigens, da bin ich bei, da muss Timo Horn die Flossen hochkriegen.
Ja,
nur hart der geschossen ist, aber den muss er haben.
Der ist zwar, der ist flutschig, glitschig, das ist eine Rakete, aber da geht er viel zu früh runter. Da darf er nicht so runtergehen, Schmizo. Der geht viel zu früh
runter.
Das
stimmt eigentlich, wenn er einen stabilen Stand hat, kriegt er den vielleicht sogar einfach gegen die Brust gehämmert.
Da muss er die Fäuste gar nicht so hochkriegen, wie er sie durch sein frühes Runtergehen hochbekommen muss. Und dann ist er natürlich oben nicht mehr so stabil. Das heißt, wenn er dran ist, knallt das Ding trotzdem rein. Aber bleibt er groß? Ne?
Mal,
dann sieht das ganz anders aus.
Da merkt ihr dann doch, warum der Buschi doch, also diese Analyse jetzt, die hätte ich von René Adler nicht besser bekommen.
Aber das war jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht verkehrt. Also da müssten wir jetzt mal
Das meine ich ernst. Das hast du doch extrem gut erklärt.
Das war tatsächlich mein erster Gedanke. Warum geht der so früh runter? Tatsächlich. Aber du, ich bin auch kein Torwart. Also,
früh runtergegangen?
Ich meine, er war mit Sicherheit nicht so leicht zu halten, wie wir das jetzt wieder darstellen, aber für einen Weltklasse-Keeper ist er natürlich zu halten.
Ja. Sané ist ja in der Pause runter. Ne? Aber das ist auch das Ding. Ne? Also ist der wirklich Mal ganz banal gefragt, kann der diese Position spielen, der Schienenspieler, wie er so schön heißt, vor einer Dreierkette, das ist ja sozusagen ein offensiver Außenverteidiger, wenn man es mal auf die Spitze, man kann auch sagen, es ist ein Mittelfeldspieler, aber man könnte auch sagen, es ist ein offensiver Außenverteidiger. Das, finde ich, ist von dem, was Leroy Sané ist, halt auch echt weit weg.
Aber soll ich dir was sagen, Schmizo? Da kommen wir jetzt, könnten wir jetzt wieder in eine ganz schwierige Diskussion reinkommen, wie du Fußball oder Sport verstehst und wie ich, ganz ehrlich. Weil, ob wir das jetzt Schienenspieler nennen oder von der Systematik abhängig machen, ein ganz geiler Kicker mit den Offensivqualitäten eines Leroy Sané, mit dem Tempo eines Leroy Sané und sogar mit der nicht immer vorhandenen Defensivbereitschaft eines Leroy Sané, kann natürlich auf diesem Level in der Fußball-Bundesliga über rechts oder links, ja, wo auch immer, unglaublich wichtig und wertvoll sein, weil er es einfach kann, weil er kicken kann. Ich bin nicht bereit, so weit in dieser Zerpflückung des Sports zu gehen und zu sagen, ja, aber wenn man da einen Schienenspieler hat und in der Systematik spielt, können wir leider Leroy Sané nicht mehr bringen, weil er ist halt nicht dieser Schienenspieler. Geschissene Pilze!
Ja, ich frage mich nur, warum, also gut, er musste ja dann gucken, wen stellt er rechts hinten hin, ist ja durch die Pavard-Verletzung gerade das Problem, Stanisic macht es da gerade nicht verkehrt, aber das wird noch interessant mit Sané.
Aber
und Bayern.
das kann nicht der Grund für das sein, was wir von Leroy Sané sehen. Übrigens sehen wir das ja von Sané auch nicht jetzt neu in dieser Form. Wie oft haben andere die Diskussion geführt? Das war eine Riesendiskussion übrigens rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Ja. Nimmt man den mit oder nimmt man den nicht mit? Über die Qualitäten als Fußballer, über Tempo, über Dribbling, über Talent musste man im Grunde nie diskutieren. Wir haben immer über weiche Faktoren, über Kopf gesprochen. Dann, habe ich hier auch schon mal erzählt, hat mir jemand, der ganz dicht dran ist an den Bayern, mal erzählt. Das ist ein ganz feiner Kerl, der hat keine Flausen im Kopf. Der hat einfach, auch das haben wir hier schon mal gesagt, Stichwort Körpersprache, Toni Kroos, wo auch viele immer gesagt haben, Querpass Toni oder Mesut Özil, selbst wenn der geile Spiele gemacht hat, haben alle immer gesagt, boah, der pomadige Typ da. Ja. Und das Problem hat sich längst auch manifestiert rund um Leroy Sané. Und das ist wirklich ein weicher Faktor, Schmizo, weil ich glaube tatsächlich, da kannst du mit Sportpsychologen, Mentaltrainern oder sonst was zusammenarbeiten. Da kann dein Übungsleiter hinter dir stehen. Wenn du im Hinterkopf hast, scheiße, eine schlechte Aktion und alle buhen und gucken und pfeifen und machen und tun wieder, das kriegst du als junger Kerl, das kriegst du als Mensch nicht aus den Klamotten geschüttelt.
Dass der kein Standing dort bekommt. Ja. Also das frage ich mich auch. Was hat er den Leuten getan, dass man, ich finde das einfach seltsam, dass man dem eigenen Spieler da so wenig Vertrauen entgegenbringt. Ja. Und
Du hast ja das Gefühl, die Leute warten auf einen Fehlpass. Ja. Das ist ja das, so eine Atmosphäre ist ja da, ne?
Ja, und das Commitment der Bayern ist, es hat auch keiner gesagt, wir leihen ihn jetzt mal wie Coutinho für ein Jahr aus und gucken, was passiert. Auch dann fände ich es nicht gut. Aber bei Sané ist doch ein glasklares Commitment der Bayern, was sie mit dem machen wollen, dass das noch viele Jahre geht. Ich finde das echt. Es ist ein bisschen ein Rätsel.
Ja, tut mir auch leid. Wie gesagt, so ein bisschen Verständnis kann man aufbringen, weil es sieht, wenn wir uns darauf einigen können, es sieht oft einfach auch komisch und eigenartig aus. Auch seine ganze Mimik und Gestik, da gehe ich mit. Aber wie gesagt, da ich jetzt wirklich gehört habe, was heißt jetzt, schon letztes Jahr, dass das ein ganz feiner Kerl ist und dass das eben seine Art ist, boah, schwierig, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das eins der größten Missverständnisse der letzten 10 Jahre bei den Bayern werden kann. Leroy Sané und Bayern München. Und bei ihm ist es nicht dieses Phänomen Schlaudraff, Jansen, Podolski, sondern der könnte natürlich bei den Bayern eine große und wichtige Rolle spielen.
Da hat es ja eher fußballerisch nicht gereicht oder der Wechsel kam zu früh, aber das ist hier sicher was anderes. Der ist ja nun schon Mitte 20 und was er am Ball kann, hat er oft genug gezeigt. Haben wir sonst, wir waren ja gemeinsam in der Konferenz, das war schön.
Ene, mene, miste, Schmizo.
Ja, und dann hat irgendwann, das habe ich gar nicht so richtig, du hast mir irgendwann als Grönemeyer bezeichnet.
Ja, das war völlig, weil du dich so gefreut hast, Grönemeyer am Anfang.
Das war aber auch geil, ich sag dir, was da los war, ey.
Schmieso, ich bin doch bei dir und ich mag's doch, wenn man in der Konferenz die Leute auch mit da reinholt und wenn man auch, wenn es überraschenderweise der Zuschauer, Zuhörer dir auch anhört, dass es dir Spaß macht und dass du es geil findest. Und dieser Überschwang an Emotionen und an Gefühlen, die du da geliefert hast, da habe ich dann gedacht, jetzt gebe ich mal zu Herbert Grönemeyer. Es war natürlich total sinnlos. Total sinnlos.
Ja, ich habe es irgendwie gar nicht richtig mitbekommen. Ich bin da ja dann auch logischerweise, glaube ich, gar nicht drauf eingestiegen, weil ich es irgendwie...
Ja. Ah, ich weiß, ist ja auch nicht schlimm. Ich wollte ja auch noch nicht mal witzig sein. Ich war irgendwie... Ich dachte,
ja, das glaube ich schon, dass du witzig bist.
Nein, das ist gar nicht meine Art. Ich habe das knochentrocken. Ich habe ja wirklich ein Topspiel gehabt da mit Frankfurt-Augsburg. Das habe ich knochentrocken analytisch wertvoll, glaube ich, gemacht. Ja, wie ich den Framberger gleich als verkappten zweiten rechten Außenverteidiger identifiziert habe. Ist schon großes Kino. War ich stolz auf mich selbst. Ich meine, das hätte ich auch jetzt irgendwo sogar gelesen heute Morgen.
Ja gut, die schreiben man, natürlich, was du sagst.
Ich wollte gerade nicht, dass die Leute da meiner messerscharfen Analyse im Konferenzspiel folgen. Boah, das war nix. Das war gar nichts.
Ja, du hattest ja auch leider das einzige Spiel am ganzen Spieltag ohne Tor. Ist das denn, Buschi, das hatte ich ja letzte Woche mit Köppi, der natürlich auf die Eintracht besonders guckt als Fan. Hast du auch das Gefühl mit dem Glasner und Frankfurt, dass das irgendwie nicht so eine ganz warme Geschichte ist?
Ja, ist natürlich wieder so eine Geschichte, die du nur ganz schwer irgendwie mit Fakten belegen kannst. Und von sowas wird sich natürlich auch ein Krösche als sportlich Verantwortlicher nicht leiten lassen. Aber ich gehe da tatsächlich mit. Ich sage, es gibt so Dinge, wo ich einfach ein Bauchgefühl habe, weiche Faktoren, und sage, die Art... Und zwar nur die Art, nicht die Art des Fußballs.
Ja.
Ich gehe, ist wieder ganz schlimm jetzt.
Genau, da
die
bin ich
Art
auch dabei.
Von Glasner, Die Art von Glasner könnte sich mit dem, was Frankfurt in den letzten 5 bis 8 Jahren erlebt, gefühlt und gespielt hat, beißen. Das ist nicht mit Fakten und Zahlen zu diesem Zeitpunkt der Saison zu untermauern. Das ist ein reines Bauchgefühl. Aber für mich passt das nicht so in die Reihe dessen, was ich da auf der Bank erlebt habe in den letzten Jahren. Nun war auch Kovac kein Hampelmann, der da an der Seitenlinie rumgeturnt ist. Das ist Adi Hütter auch nicht. Aber das sind irgendwie
die hatten
andere
sowas,
Typen.
Ich nenne es jetzt mal was Rotziges zumindest.
Ja, genau.
Die.
Und der Glasner hat eher sowas Streberhaftes. Ich meine, nochmal, liebe Grüße nach Wolfsburg. Ach Gott, Jörg Schmadtke, wenn der das hört, der, also Jörg, nicht falsch verstehen. Ja, obwohl, es gibt ja auch Leute, die sagen, der ist übrigens gar nicht so traurig, dass der Glasner weg ist.
Ja, ja, die haben sich
von
nicht
daher,
so.
Nee, muss ich mich bei Schmadtke gar nicht entschuldigen. Nee. Geht die Entschuldigung in Richtung Oliver Glasner und Krösche und so.
Aber überleg dir das mal anders.
Er wirkt ein bisschen spießerstreberhaft und das passt. Das ist, glaube ich, das, was Köppen auch letzte Woche meinte.
Ja,
das
zu wenig
passt
Straße.
Nicht in diese, wie hast du gesagt, Rotzigkeit.
Ja. Und ich meine,
danach kannst du natürlich keinen Trainer verpflichten, aber.
Nein, aber ganz ehrlich, nur so vom Gefühl, andersrum. Van Bommel nach Frankfurt, Glasner weiterhin in Wolfsburg. Das wäre irgendwie.
Ja.
Aber du, ist ja auch, wir werden sehen. Ich glaube jetzt auch nicht, die Diva ist ja manchmal sehr launisch, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Frankfurt ernsthaft in Abstiegsnöte kommt. Das kann ich mir dann irgendwie wieder nicht vorstellen. Es könnte natürlich wirklich, gut, wenn jetzt Kostic weggeht, kannst du auf einmal ein Kreativproblem haben, was wirklich absurd ist. Und wer macht die Tore? Gibt schon einige Fragen. Trotzdem kann ich mir das nicht vorstellen, aber ich kann mir null vorstellen, dass die annähernd nochmal in die Höhen fliegen, wie letztes Jahr zu den besten Zeiten unter Hütter, wo Champions League fast schon sicher wirkte.
Ja, da müssen wir jetzt tatsächlich wirklich noch ein bisschen feuchtig sein, zweiter Spieltag, aber
du hast es jetzt in der Hand, Buschi.
Pass auf, und jetzt mache ich Eintracht Frankfurt Hoffnung. Ich habe nämlich tatsächlich, weil wir vor der Konferenz mit dem Kai Dittmann da gesessen haben und so sagten, ja, einer rutscht da immer unten rein, der vielleicht gar nicht dran glaubt. Und nach der Konferenz...
Jetzt zieh den Kai da nicht mit rein. Sag
Moment,
einfach deine Einschätzung.
Ja, ich will den Leuten doch nur die Situation, wie das da bei uns so läuft, manchmal ein bisschen näher bringen. Da gibt es welche, die sind daran interessiert. So, wir diskutieren dann vorher immer so ein bisschen, weil wir auch über die Attraktivität der Samstagnachmittage gesprochen haben, wo oft doch nominell nicht die geilsten Partien sind. So. Und ich sage dir, Frankfurt wäre ja normalerweise, wo man sagt, oh, aber wenigstens die Eintracht ist dabei, ne? Und Dortmund in Freiburg und tralala. So, und ich habe nach der Konferenz so, habe ich es dir nicht auch gesagt? Irgendeinem habe ich es auch gesagt. Ich sage, wenn das so weitergeht, kann ich mir übrigens gut vorstellen, dass die Eintracht der ist, der jetzt noch gar nicht damit rechnet, aber schwer unten reinrutscht. Und das lässt sich auch erklären. ich glaube, dass sie, jetzt haben sie ja, was Glasner als ganz wichtig ansieht, stabil stehen, gut verteidigen, wie du sagen würdest, alles wegverteidigen, haben sie geschafft, kein Gegentor bekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass mir da Kreativität fehlt. Weißt du, wir reden immer nur über die Abschussschwäche. Aber ja, richtig dicke Chancen haben sie ja sich gar nicht erspielt. Weißt du, dieses Torschussverhältnis von 20 oder 21
was
zu 4.
Was gegen Augsburg aber übrigens auch echt oft schwierig ist.
Ja, aber pass auf. Trotzdem, das musst du schon schaffen als Eintracht Frankfurt in einem Heimspiel. So, Augsburg hat das gut verteidigt, keine Frage. Aber es ist eben das, jetzt kann man auch noch sagen, ja, aber da im Mittelfeld fehlte auch mit Rode, am Knie operiert noch ein wichtiger Mann. Trotzdem, nicht wirklich dicke Chancen rausgespielt. Klar, sie können natürlich 2-3 Tore machen, aber irgendwie, das, und das ist wieder, wenn wir uns darauf einigen können, mehr Bauchgefühl, passt das da nicht so richtig? Und da bin ich jetzt eben gespannt, du hast schon angesprochen, wenn jetzt Kostic auch noch weggeht, ja, der da über links Alarm macht. Was dann mit Boré, mit Lindström, mit Hauge nach vorne möglich ist, gut, die haben auch noch einen Barkok, aber das ist ja alles jetzt nichts, wo die Konkurrenz schlotternde Knie kriegt. Ich bin echt gespannt. Nur, hey, wirklich, 2. Spieltag. Ich habe noch nicht alle Mannschaften ausführlich gesehen. Aber so mit Freudentränen in den Augen würde ich als Frankfurt-Fan im Moment nicht durch die Gegend laufen.
Sonst, ich hatte ja Bochum, die es echt richtig gut gemacht haben. Ich fand die ja gegen Wolfsburg wirklich schon nicht verkehrt. Also wie gesagt, stimmungsmäßig war das ein Hammer. Und dann halt dieses eine Solo von Holtmann, das war wirklich irre. Bei Mainz ist die Geschichte...
Oh, warte, Schmizo, ganz kurz. Du kannst sofort weitermachen. Das wollte ich mir übrigens abgewöhnen. Weil da habe ich jetzt mehrfach auch auf meinem Instagram-Kanal Nachrichten bekommen, ich solle mit diesem Mist aufhören. Du leitest wundervoll eine tiefsinnige und analytische Geschichte ein und ich droppe einfach den Namen. Das möchte ich, es tut mir leid, Entschuldigung.
Ich finde, das ist eigentlich ein Stilmittel, was zu diesem Podcast dazugehört, aber mach das, wie du möchtest. Ich habe da keine Probleme mit. Achso, hast du eben schon wieder Holtmann reingerufen?
Ja, selbstverständlich.
Das habe ich gar nicht gehört. Das war natürlich, ich weiß, nicht gut verteilt. Das gehört immer dazu. Also, dass da wenn 3 Leute um einen rumstehen und der kommt da durch, dann kann es nicht gut verteidigt gewesen sein. Trotzdem, wie der dann anzieht und wie er hinterher noch sagt, warum haben sie denn nicht geschossen? Ja, mein Rechter ist nicht so gut. Dann dachte ich, ich gehe noch weiter und tunnel den. Das war einfach rotzfrech und geil. Und sowas braucht doch die Liga, ne? Gerade von einem Arbeiterverein wie Bochum, sage ich jetzt mal klischeehaft, wo du es nicht unbedingt erwartest. Das war einfach geil und bei Mainz, finde ich, ist die Geschichte relativ easy, weil die, so eine Zusammenhaltsexplosion und alles läuft gegen uns und dann schlagen wir Leipzig, das geht einmal, aber aus gutem Grund gab es dann einen Dreierwechsel schon zur Pause und es hat genau, und das ist ja gar nicht böse gemeint oder so, es hat natürlich genau auch die Jungen, die da reinkatapultiert wurden, erwischt, die dann wieder auf die Bank mussten, Nebel und Tower. So, und mein Gott, ich weiß nicht. Ich finde, Mainz, da geht gefühlt jetzt dann die Saison los, wenn der Kader wieder komplett ist. Irgendwie die 2 Spiele bisher muss man so ein bisschen rausstreichen.
Ja, das hast du ja auch vom ersten Spieltag schon gehört. Bo Svensson da im Interview vor dem Spiel, der alles andere als begeistert war, dass sie da überhaupt antreten mussten. Ja. Und dann hauen sie Leipzig tatsächlich mit 1-0 weg. Ja, hast recht, die müssen jetzt dann so langsam reinkommen, nach einer etwas längeren und doch unglücklichen Saisonvorbereitung durch Corona. Also, ja, beschissen. Ich glaube aber nicht, dass die Abstiegsprobleme kriegen werden. Ich glaube, da werden wir reden über Kräuter Fürth. Ich glaube auch, dass Augsburg wieder lange unten drin hängen wird. Bielefeld kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Keine Ahnung. Bochum, bin ich bei dir? Möchte ich irgendwie auch. Kastropper Straße würde ich gerne mehr als nur ein Jahr jetzt wieder in der Bundesliga erleben. Aber nochmal, jetzt diese Prognosen nach dem 2. Spieltag abzugeben, ist ja Kuddelmuddel. Vor allem, du weißt, sehr interessant.
Ja? Du weißt, was aus deinen Prognosen.
Ja. deshalb, das kriege ich auch nicht mehr kaputt und weggemacht. Ne? Alle Leute schreiben, wenn ich irgendeine Prognose zu irgendetwas im Sport abgebe, jubeln die Leute, denen ich gesagt habe, das wird nichts für euren Club. Die jubeln. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ah, Schön.
Vielleicht mache ich damit jetzt hier dem HSV, Werder Bremen und Schalke 04 Hoffnung, aber wie erbärmlich ist denn der Saisonauftakt von all den dreien in der zweiten
das
Liga?
Das ist wirklich, ne, und es ist ja, also es ist ja böse gesagt auch gefühlt ein bisschen mit Ansage, ne? Also ja, es sind sicher unterschiedliche Probleme, aber wobei der HSV ist ja auch oft gut reingestartet, aber so, dieser Fußball ist ja auch brutal anspruchsvoll, den der Walter da spielen lassen will. Und erster Spieltag gegen Schalke sah ja nach Rückstand auch echt gut aus, aber das hat sich alles schon wieder verrannt. Auf Schalke brennt es jetzt natürlich komplett, auch wenn man da ein bisschen aufpassen muss. Niemand ist gerade so gut drauf wie Regensburg, aber sich 4 Hütten einschenken zu lassen von Jahn Regensburg, ich habe jetzt gelesen, da reden wir von einem Gehaltsvolumen, ganze Mannschaft, 6 Millionen im Jahr. Da kriegst du einen Bayern-Stammspieler für.
Das ist noch gar nicht ganz so lange her, da haben die 5 Stück in Hamburg gemacht, als der HSV um den Aufstieg spielt, ich glaube vor 2 Jahren oder so. Ja. Also die sind unbequem und die werden sich auch 18 Mal die Tabelle jetzt abfotografieren und irgendwo hinhängen. Aber du hast natürlich völlig recht, Anspruchsdenken auf Schalke. Ich meine, das sind jetzt andere Kader als zu Bundesliga-Zeiten. Aber
der ist ja noch gut, der Schalke-Kader.
Ja, übrigens auch der Bremer Kader ist so schlecht. Ich guck dir die Namen mal an, das sind gestandene Bundesligaspieler zum Großteil.
Da weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Ach, natürlich, die hat, da hast du ganz gut, jetzt ist natürlich auch noch Eggestein weg.
So.
Wen haben sie? Rashica, Sargent sind weg.
Ja.
Augustinsson, was mit Augustinsson? Ist der auch weg mittlerweile?
Der ist auch weg.
Ja, okay. Ja, also gut, komm, dann wird's
das ist schon
die zweite Aussage im heutigen Podcast, die ich bitte sofort zu streichen.
Ja, also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die Aussage, ich will da ja keinen schlecht machen, aber von der Füllkrug, natürlich eine Tormaschine, aber leider immer verletzt. Wie viel kannst du mit dem rechnen? Dann hast du Romano Schmid, ein paar Bundesligaspiele, aber kein Tor. Dingchi, noch total jung, sicher kein gestandener Bundesligaspieler. Du hast den Christian Groß, der eigentlich die Stütze der zweiten Mannschaft von Werder sein sollte. Und so weiter. Also da ist
ja
ist
nicht viel. So ist ja gut, ist ja gut. Ich war wieder mal zu schnell.
Ja. Also deswegen, ich mach die übrigens. Wobei, das machen wir immer am Ende. Aber komm, scheiß drauf. Heute ist ja Buschi für die Struktur verantwortlich, da kann ich ruhig mal querschießen.
Nee, ich bin jetzt eigentlich auch fertig. Ich finde, man muss nicht mehr so viel über den Bundesligaspiel da sprechen, weil das ist noch ein bisschen früh. Das wird uns, obwohl wir uns
aber
ja
schon. Aber zwei Sachen. Zwei Sachen
müssen wir noch. Ja, aber selbstverständlich.
Natürlich müssen wir über die Premier League reden.
Ach, das, scheiße.
Das ist klaro. Also, was gibt's an News? Harry Kane spielt noch für Tottenham. Das werden noch sehr spannende 10 Tage, bis es dann nicht mehr möglich ist, ihn zu transferieren. Man City arbeitet wohl am Angebot deutlich jenseits der 150 Millionen Euro. Nachdem sie schlappe 100 Millionen Pfund, also 120 in Euro Millionen für Grealish hingelegt haben. Es ist alles Absurdistan. Man hat aber auch wieder gemerkt, da fehlt auch was. Obwohl die jetzt 5 Hütten gegen Norwich gemacht haben, aber dass die gleich mal 0-1 gegen Tottenham verlieren, das wird dazu beigetragen haben am ersten Spieltag, dass sie Kane haben wollen. Liverpool sieht wirklich wieder wie ein anderes Liverpool aus, wo die ganzen Innenverteidiger jetzt wieder gesund sind.
Gegen wen haben die verloren am ersten Spieltag?
Man City, meinst du?
Ja.
Gegen Tottenham.
Ja, wollte ich gerade sagen, du hast irgendwas von Norwich erzählt.
Nein, gegen die haben sie jetzt 5-0 gewonnen am zweiten, aber dass Man City gegen Norwich gewinnt, das ist keine große Zeile wert. Tottenham hat seine 2 Auftaktspiele
gewonnen. Das sage ich dem Farke. Das ist so ein sympathischer Trainer, der Daniel Farke, zum zweiten Mal aufgestiegen mit Norwich. Das sage ich dem, wie du das so abkennst.
Vor 2 Jahren hat Norwich
geschlagen. Das ist der einzige Verein der Premier. Das ist der einzige Verein der Premier League, der sich selbst komplett selbstständig finanziert. Der einzige Verein in der Premier League. Und die sind so glücklich, dass sie den Farke haben. Und sie sagen ganz bewusst, wir haben in den letzten Jahren 2 Titel geholt, nämlich in der Championship, sind 2-mal aufgestiegen. Dass sie jetzt mit 0-3 und 0-5 gegen Liverpool und Manchester City starten, da kann ihnen keiner, nicht so ein Überkampf, kandidelter Premier League-Kommentator von Sky aus Deutschland, kann Ihnen da jetzt irgendwie einen Strick draus sehen. Ein so sympathischer Club.
Ach Gott, ey. Damit kommt, hat aber wieder einen Artikel gelesen und damit kommt er jetzt um die Ecke.
Ich habe gar nichts dazu gelesen, sondern ich bin einfach, das ist ja das, was viele Leute, die diesen Podcast hören, auch so schätzen. Mein Gott, ist der informiert über alle möglichen Dinge im Sport.
Das, du hast es nicht
außer
gelesen.
Diese 157 da beim Snooker.
155, verdammte Axt. Ein Foulball durch ein Foul des Gegners.
Ja, Punkte. Mach jetzt weiter. Was hast du noch zur Premier League? Du hast doch gestern da Arsenal gehabt. Die haben 0-2 gegen Chelsea. Du Lukaku trifft.
Und ne? Arsenal, das kannst du eigentlich schon eintüten, dass die mit 3 Niederlagen starten, denn die spielen jetzt gegen Manchester City. Und ja, die sind sehr Corona-geschwächt. Das muss man vielleicht noch ein bisschen ihnen so gut erhalten. Aber sonst, oh, holla die Waldfee. Das wird ein paar Jahre dauern. Also die kaufen gute Junge, muss man sagen. Aber Soforthilfe ist da nicht dabei. Da wird es keinen großen Sprung geben. Die spielen wieder Richtung Platz 8 wie die letzten 2 Jahre. Ist wirklich heavy und ich bin gespannt, wie viel Zeit Arteta da noch kriegt. Chelsea, sage ich dir, mit Lukaku jetzt vorne drin war erst ein Spiel. Aber was du da schon gesehen hast, was der den Gegner beschäftigt und natürlich hat er auch sein Tor gemacht, boah, Chelsea bin ich echt beeindruckt. Ich freue mich so brutal, das ist Samstag unser Match of the Week. Chelsea gegen Liverpool, das wird schon so der erste Finger. Boah, da habe ich jetzt schon so Bock, weil Chelsea macht so einen Spaß mit Tuchel und mit Lukaku umso mehr. Und da übrigens.
Also ich denke, dass der Champion in England in diesem Jahr Southampton unter Ralf Hasenhüttl wird. Wie die ein 1-1 gegegen Manchester United sich erkämpft haben.
Das ist wirklich so eine Gurke. Ja, das ist wieder so ein typischer 2 Punkte, die Man United sich eigentlich nicht leisten darf, liegen zu lassen. Aber warten wir mal ab. Das ist das alte Man United-Light gegen die großen Top, gegen die kleinen oft mal, hä? Ach, das wird wieder schön.
Mit wem hast du denn gestern kommentiert da?
Mit dem Adler.
Mit René Adler. Ihr beide könnt ja ganz gut miteinander, ne?
Ja. Den mag ich.
Ja, wollte ich nur, das heißt, du hattest wieder Doppeleinsatz am Wochenende. Konferenz mit Bochum gegen Mainz und dann, das wird oft so sein, ne?
Samstag, Sonntag. Das wird so, ne? Sozusagen mein normales Wochenende sein. So ist das geplant. Okay. Genau, ich kann jetzt, weil Match of the Week Samstag ist, weiche ich dann auf den Sonntag aus und mache dort Werder Bremen.
In der Zweitligakonferenz,
oder? Genau, bei Rostock. Das wird, das wird für Werder, glaube ich, heikel. Ich traue es mich kaum aufzusprechen, aber so gefühlt vom Flow her ist Rostock da. Nein, kann man das sagen, dass die der leichte Favorit sind? Wahrscheinlich kann man das nicht sagen, aber die haben natürlich auch gegen Dresden jetzt zu Hause einen abbekommen. Aber trotzdem irgendwie, nein, ist auch Quatsch. Streich das mit dem Favoriten, aber ein Duell auf Augenhöhe.
Warst du nicht noch bei der Premier League? Ich hatte dich unterbrochen mit deinen Einsätzen, weil du so viel arbeitest.
Ja, du hast recht. Was hatten wir denn noch? Nee, also Lukaku-Debüt fand ich unfassbar beeindruckend. Liverpool sieht sehr gut aus. Ist mir sonst noch irgendwas aufgefallen? Ja, ich glaube.
Was hat denn Klopp wieder gehabt mit, dann guckt Wrestling, zu viel Foulspiele in der Premier League. Oh ja,
das
war geil,
das sage ich gleich noch genau. Eine Sache noch, ich hoffe einfach, dass Harry Kane bei den Spurs bleibt, weil wenn City den jetzt noch oben drauf kriegt, dann sind deren Probleme auch aber mal komplett gelöst. Und
das, aber Schmizo, dann erklär mir doch jetzt mal ganz kurz, wie das denn funktionieren soll. Wie soll denn das funktionieren, selbst wenn er jetzt bei Tottenham bleibt? Wie soll denn die, Stichwort weiche Faktoren.
Nee, der
wie soll
ist,
denn die, das ist ein toller Typ, super klasse.
Habe ich keine Bedenken.
Buschi, nur leider ist er ja nicht alleine bei Tottenham.
Ja, aber wenn
sondern es gibt ja auch.
Wenn der bleibt, schießt der wieder in der Hinrunde schon seine 15 Tore und dann.
Okay, und die Fans vergessen. Werden alle sagen, wir lieben dich, weil.
Ja, okay. Da gab es jetzt gegen die Wolves Fangesänge. Die Wolves haben ein bisschen gezündelt und die Tottenham-Fans haben sinngemäß zurückgesungen: so, Harry Kane ist mehr wert als euer ganzer Kader und wir feiern den Mann. Und,
okay, da bin ich sehr gespannt. Dann wünsche ich mir tatsächlich, so wie du, dass er bei Tottenham bleibt und dann werden wir mal beobachten, wie sich das entwickelt, wenn der mal 5 Spiele lang nicht trifft, wenn das passieren sollte. Bin sehr gespannt.
Das ist ja das Gute bei Harry Kane, das passiert nicht.
Ja, und danach reden wir zwei über den besten Sportkommentator in Deutschland.
Mal über dich.
Ich bin Auslaufmodell, das weiß ich. Das habe ich mir im Urlaub auch klar geworden. Es war ja der Urlaub des Nachdenkens. Bin ja ganz froh, dass so Leute wie du sich immer wieder nochmal so halb gar positiv äußern, dass so Senderverantwortliche sagen, so alle 6 bis 8 Wochen können wir den eventuell nochmal einsetzen. Kretsche, mach was.
Eine Sache habe ich noch, Buschi.
Ja, bitte.
Die La Liga, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die haben jetzt so einen Investor, man das, Risikokapitalgesellschaft oder so.
Da sind aber doch schon wieder die Großen irgendwie raus, oder?
Ja, und ich kann es völlig verstehen, ehrlich gesagt. Also, die hätten sich freikaufen können, Barcelona zum Beispiel, und dann doch Messi halten. Man darf, wenn man von einem Investor Geld bekommt, wie viel ist, ich glaube ein Viertel oder so, darf man direkt einfach in laufende Spieleretats stecken. Den Großteil musst du in Infrastruktur und ich nenne es jetzt mal Zukunftsmaßnahmen stecken und nicht einfach in Steine statt Beine, wie man es immer so schön nennt. Ich finde das schon krass, ne? Also ich weiß es ja nicht, Buschi, ob der Fußball wirklich so abnormal finanziell weitergewächst, wie er es zuletzt getan hat. Aber das Real da rausgeht, die kriegen jetzt 2 Milliarden, die ganze Liga zusammen in etwa. Das ist
2,3 habe ich irgendwo gelesen. Aber gut,
unfassbarer,
du hast Süddeutsche wahrscheinlich Geld gelesen.
Dafür verkaufen die aber die nächsten 50 Jahre gehen fast 10% der Einnahmen. 50 Jahre. Fließen direkt an diese Kapitalgesellschaft da. 50 Jahre, 10%, ey, das finde ich schon.
Soll ich dir was sagen, Schmizo?
Ja.
Interessiert mich nicht mehr. Das geht mir alles so. Nein, das mache ich ganz ernst. Das geht mir alles so am Verlängerten vorbei. Das ist genauso, wenn du sagst, ja, Manchester City will jetzt nochmal über 150 Millionen für Harry Kane. Das ist,
ja,
ich kann das nicht Spaß zurückdrehen. Ich finde das ja übrigens auch in der NBA oder in der NFL nicht toll. Da sind es aber andere Konstrukte, andere auch Wirtschaftsmodelle.
Ja, ja.
Aber mir ist das,
Milliardäre, Millionäre.
Ja, aber weißt du, wir reden jetzt übrigens, ich erkläre dir ganz kurz, warum ich das nicht mehr kriege. Weißt du, wenn ich bei Barcelona lese, dass Spieler auf Gehalt verzichten müssen, dieses Krokodilstränentheater rund um Lionel Messi und dann wieder höre, dass es eben so ist, weil man 1,3 Milliarden Euro Verbindlichkeiten hat, dann höre ich jetzt diese Geschichte mit dem Investor, der in La Liga investiert, aber dann wollen die Großen eben doch nicht, weil sie eigentlich doch von was anderem träumen und dann verlängert da der Spieler und da der Spieler und wie kann ich denn diesen ganzen Scheiß, so wie wir gewirtschaftet haben und uns in die Grütze geritten haben, doch wieder irgendwie umgehen? Und soll ich dir was sagen? Dem gemeinen Fußballfan scheint das offensichtlich scheißegal zu sein.
Nee, das glaube ich nicht. Aber
ja, der Barcelona-Fan rennt doch trotzdem dahin.
Drüber hinweg. Ja, das ist gut. In Barcelona, das kann ich schwer einschätzen. Die scheinen ja wirklich zu sagen, das ist das Heiligtum dieser Club, wir gucken über alles hinweg. Das scheint dort wirklich ein bisschen was anderes zu sein.
Und das muss ich echt sagen, das fällt mir einfach echt schwer. Nochmal, man muss da immer vorsichtig sein, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wir haben auch Ungereimtheiten, Ungleichheiten im deutschen Profifußball, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist wenigstens noch einigermaßen im Rahmen. Also einigermaßen bei uns.
Ja.
Was machst du jetzt mit deinem Handy?
Buschi, wo wir schon beim Geld sind. Es gibt noch eine Sache, wo wir, eine Sache, wo es wirklich gut aufgehoben wäre. Wenn ihr irgendwas übrig habt, du bist im Bild, was jetzt kommt, ne? Der Flut. Wein. Ich glaube, ich muss euch nicht weiter erzählen, was für.
Ach, die Flut. Es geht um Ahrweiler, um das Ahrtal, richtig?
Genau. Es ist ja grauenhaft, was da passiert ist. Ich glaube, ich muss das keinem von euch mehr, das hat jeder mitbekommen, wie unfassbar da die Zerstörungen sind, leider auch, dass das Menschen das Leben gekostet hat, diese brutalen Überschwemmungen dort. Und die Region ist total bekannt für ihren Wein. Und es ist jetzt natürlich auch so, dass da einige Flaschen in Kellern zum Beispiel lagen, die es erwischt hat, die aber noch, auch wenn die Etikette und so versaut sind, die noch natürlich gut sind, genießbar sind sozusagen. Und,
Da sollen richtig gute alte Weine dabei sein.
Das sind überragende Weine, genau. Dafür ist die Region unter anderem bekannt, der Flutwein. Und so wird der jetzt verkauft, weil man den natürlich ganz normal nicht mehr verkaufen kann. Neu verpackt, natürlich auch da in Gedenken an die Katastrophe und was dort angerichtet worden ist. Die nennen das, fand ich sehr nett, limitiert und original verschlammt. Es ist halt auch irgendwie ein Relikt einer echt heftigen Katastrophe.
Und versteigern die Flaschen oder was?
Also ich glaube, sie werden einfach verkauft, so wie ich es verstanden habe. Einfach verkauft. Startnext.com/Flutwein. Startnext.com/Flutwein. Ich nehme an, wir packen das auch nochmal in die Shownotes. Also wenn ihr da irgendwie den Leuten was Gutes tun wollt, das wäre echt geil, wenn ihr da einfach mal vorbei guckt, startnext.com/Flutwein und euch da vielleicht ein Fläschchen gönnt, weil da habt ihr eine Erinnerung, die vielleicht auch was Mahnendes ist, wie mit unserem Planeten umgehen. Und ihr tut den Leuten, die es so unfassbar erwischt hat in der Region, was Gutes.
Ja, bin ich ganz dabei. Hast du da von unserem Vermarkter was bekommen? Weil das ist keine Werbung, das weiß ich.
Nein, das ist keine Werbung, sondern das ist eine Sache, die wurde an uns herangetragen, ob wir das unterstützen wollen. Und das ist was, was ich extrem gerne unterstütze.
Okay. Und wer wäre ich, als dass ich da in irgendeiner Form das nicht mittragen würde? Also holt euch das Zeug. Ist richtig guter Wein dabei und ihr tut wirklich was Gutes für die Menschen in dieser so heftig betroffenen Region.
So, ich habe meine Einsätze schon gesagt. Was machst du denn am Wochenende? Das noch zum Abschluss?
Ja, ich muss ja kämpfen um jeden Einsatz. Nein, es ist ganz einfach so. Ich werde jetzt bis Mitte September in der Fußball-Bundesliga nicht im Einsatz sein, weil ich jetzt hier knapp 2 Wochen im Einsatz bin. Du kommst ja auch als Gast einmal für die neue Staffel Eine Liga für sich.
Ich komme dich besuchen nächste Woche.
Du bist ja mit Sebastian Vollmer und Markus Kuhn, die wir extra aus den USA hier einfliegen.
Zwei Männer in meiner Gewichtsklasse.
Ja, aber freue ich mich total, dass wir die mal wieder sehen. Und das wird sicherlich spektakulär werden. Der Vollmer hat ja gerade auch, läuft ja gerade in der Druckpresse sein Buch. Und ich freue mich extrem, dass die beiden da sind und musste dann die Kröte schlucken, dass man von Sky gesagt hat, wir haben den besten Sportkommentator Deutschlands bei uns hier in der Redaktion, der muss auch mal dahin. Und dann haben sie gedacht, du hättest ja früher mal Football kommentiert, habe ich gesagt, ja, aber eher so mäßig, haben sie gesagt, trotzdem muss er mit in die Sendung. Und dann habe ich gesagt, okay, ist der Schmizo auch mal zu Gast. Warum hältst du denn eigentlich die ganze Zeit das Handy jetzt? Hast du wieder
weiß
aufgenommen?
Ich auch nicht. Ich komme doch zum vierten Mal, glaube ich.
Ja, weil Sky natürlich genau weiß, bei der Höllenkohle, das ist ja wie mit Alaba bei Real Madrid, bei der Höllenkohle, die für dich ausgeben, musst du auch als Marketinginstrument funktionieren. Dann haben die gesagt, okay, Vollmer Kuhn, klar, der eine hat einen Touchdown in der NFL gemacht, der Kuhn, und der Vollmer ist zweimaliger Super Bowl Champion, aber das reicht nicht, wir brauchen noch einen ganz großen, also dann müssen wir den Schmizo nochmal holen.
Absolut furchtbar.
Habe ich das abgesegnet.
Ich freue mich so sehr, wenn ich diesen Podcast endlich nur noch mit Icke mache, das war
dann wisst ihr auch, ich denke, es wird da übrigens schwerpunktmäßig um Leichtathletik gehen. Leichtathletik und Springreiten, da kennt ihr euch richtig gut aus.
Wir wollen das sogar selber ausprobieren.
Darf ich das noch eben kurz ausführen?
Entschuldigung.
Wir haben natürlich weitere hochkarätige Gäste. Morgen geht's los. Also wir nehmen montags auf diesen Podcast. Am Dienstag beginnen die Aufzeichnungen. Und da kann ich mich eventuell...
Du weißt aber, dass man so einen Podcast jederzeit... Also das
ist
jetzt gar nicht
sicher. Ja, ist ja auch... Ich will das ja nur erklären, dass zur Einordnung der Leute. Also am Tag nach Aufnahme dieses Podcasts beginnen die Aufzeichnungen. Und da kann ich mich um neue Jobs bemühen. Denn da ist Kretsche gleich in 2 Folgen.
Was?
In 2 Folgen ist Kretsche am Start.
In 2 Folgen. Ja, dann das geschafft.
Ja, das ist, ich glaube, er braucht das Geld.
Das ist das Einzige, was ich ausschließen kann.
Nein, du, der ist ja immer, Kretsche ist, macht ja wirklich immer Spaß. Wir haben auch Hans Meier
wird geil.
In dieser Staffel die dabei sein. Und ich führe ja nicht viele Vorgespräche zu dieser Show, weil ich immer sage, lasst euch einfach überraschen. Aber Hans hatte darum gebeten, ob wir mal vorher telefonieren können, weil er Übles ahnte, was in dieser Show so alles passieren kann. Ich musste und habe ihm auch gerne versprochen, dass wir ihn zu nichts Albernen zwingen werden, sondern ich freue mich einfach, wenn der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, ein paar alte Geschichten erzählt. Ich glaube, das kann sehr, sehr unterhaltsam werden. Wir werden das ewige Duell Lothar Matthäus, Pierre Littbarski wieder haben.
Ja.
Das war immer sehr unterhaltsam. Wir haben einige neue Gesichter da am Start. Ich darf und will aber nicht zu viel verraten. Läuft dann, wenn ich recht informiert bin, ab November die 5. Staffel Eine Liga für sich auf Sky. Muss ich mal vorstellen, 5. Staffel schon. Das ist hätte auch keiner geglaubt.
Trotz des Hosts, ne?
Aber auch da wird im Moment, glaube ich, drüber nachgedacht, da eventuell einen Personalwechsel vorzunehmen. Ich persönlich vermute, es wäre aber das Aus für die Show, denn
das kann nur einer tragen. Diese Sendung kann nur einer.
Ja, und dann habe ich demnächst bei Sky noch eine Überraschung für alle Zuschauer, aber da weiß ich gar nicht, ob ich da schon was sagen darf. Weißt du schon, was da kommt? Du hast da auch schon was von gehört, ne?
Ich habe da auch schon was von gehört, aber ich
werde aber ich glaube, man darf noch nichts sagen.
Nichts sagen.
Gut,
wieso machst du jetzt schon wieder hier?
Nein, pass auf, gutes Marketing ist ja, wenn man die Leute, wenn man den Leuten nichts davon erzählt, was kommt, dann.
Also wenn das kommt, freue ich mich da sehr drauf. Und damit belassen wir es, sonst machen wir die Lauscher wirklich, das ist ja unfair. Komm, da gedulden wir uns jetzt noch ein bisschen, bis es offiziell
ist.
Aber
das geht ja los im September. Also es ist ja auch jetzt nicht mehr so lange hin.
Ja. Ne? Ja.
Ach so, und dann davor aber würde ich ganz gerne nochmal 8-9 Tage in die Sonne. Das
hast du dir auch nicht verdient, muss ich wirklich sagen.
Sag mal, aber du hast ja schon gesagt, ich muss dann jetzt meinen Laptop immer mitnehmen. Ich muss jetzt, also Urlaub vom Podcast darf ich nicht mehr machen, ne?
Nein. Ich glaube, irgendwann im Oktober oder so machen wir das nochmal. Aber grundsätzlich wird jetzt durchgepodcastet.
Okay, gut. Ja, dann muss ich jetzt auch zur, wir nennen das ja heiße Probe, ne?
Ja, ja. Du schickst heiße mir Probe. Jetzt das Pfeil und ich wünsche
dir eine ganz nackt.
Wunderbare Woche. Ah, Gott, du bist wirklich ein Schrecklicher.
Soll ich dir das schicken?
Ja, dir schickst du das jetzt. Okay. Das haben wir immer noch nicht erklärt, ne? Weil das irgendwie alles, wir sind ja, vielleicht hat es der ein oder andere schon gemerkt, bei Audionar haben wir uns schon bedankt, wir segeln unter der Fahne der Star Watch jetzt.
Aber interessiert das uns?
Nein, für euch ändert sich ja auch gar nichts, nur das wollte ich noch einmal sagen.
Wir laufen auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcast. Laufen wir eigentlich auch noch bei Audionow?
Gehe ich von aus. Wenn sich irgendwas für euch ändert, wenn ihr irgendwas merkt, da ist irgendwas anders geworden, irgendwie Tonqualität, dann wäre es gut, wenn ihr mal eine Rückmeldung gebt, ja. Denn seit August segeln wir unter neuer Flagge.
Gebt doch bitte generell mal eine Rückmeldung, entweder bei Schmiso auf seinem Instagram-Account.
Flo Schmiso, wäre auch wichtig, wenn ihr mir folgt.
Ja, oder aber Buschi Buschmann.
Ich habe sehr guten Instagram. Content.
Schreibt mir doch bitte mal, wie erleichtert ihr seid und wie schön ihr das findet, dass das Korrektiv wieder da ist, weil ich brauche das gerade für mein Ego unter der Ägide des besten Sportkommentators Deutschlands, Florian Schmidt-Sommerfeld, habe ich sehr gelitten in den letzten Wochen. Also bitte, Zuneigung über Instagram, dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar.
Helena flüstert mir gerade zu, ich soll den Leuten auch sagen, dass sie uns unbedingt abonnieren sollen. Ne? Weil
Achtung,
Abonnenten, glaube ich, auf Schmizo, Null
ganz
gesetzt.
Kurz, Schmizo, Achtung, ja. Achtung, Schmizo,
was
literally,
denn?
Literally, lasst ein Abo da.
YOLO, tschüss.
Tschüss.
I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lausch am Griff, Lausch am Griff. Lausch am Griff.